Ja, kaum sind 4 Tage vorbei, sage ich schon wieder guten Tag hier im Jagdfunk. Zumindest an alle, die nach dieser motivierenden Intro-Geräuschgestaltung nicht auf der Toilette gelandet sind. Herzlich willkommen hier heute am 18. Februar 2016. Und ich bleibe so ein bisschen in der Welt des Naturschutzes diesmal, aber natürlich nicht ganz ohne Bezug zur Jagd. Der ein oder andere von euch wird möglicherweise schon mal mit einem Zettel bewaffnet worden sein, mit einer offiziellen Genehmigung, einer Verordnung, auf der stand oben drüber Kormoranverordnung. Und jetzt steht man da, hat diesen Zettel in der Hand, übt vielleicht sogar in Kooperation mit Menschen, die sich um die Dinge unter Wasser kümmern, das Weitwerk aus, weiß aber gar nicht so richtig um die Zusammenhänge, wie das Ganze zustande kommt. Und da will ich jetzt mal den Unterwasserscheinwerfer anmachen und freue mich ganz herzlich und echt aufrichtig, hier jemanden zu haben, der seit vielen Jahren in der Warthose unterwegs ist. Ich begrüße im Jagdfunk den Manfred Fettauer. Hallo Manfred.
Hallo Jo.
Ich war ja ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, als du hier ohne Warthose angewatschelt kamst. Ja. Ne?
Kannst ja beim Internet ansehen.
Ja, aber naja, nun gut, das ist sicherlich ein Kleidungsstück, das lernt man zu schätzen und auch gut von und schlecht voneinander zu unterscheiden.
Ich sage ab und zu schon mal, ich habe manchmal den Eindruck, man hat schon Haute zwischen den Zehen.
Naja, dann wird man halt Weltmeister im 100 Meter Freistil.
Genau.
Du bist ein Kind des Westerwalds, ist das richtig?
Das ist richtig, im Westerwald geboren, vor 64 Jahren und an einem der schönsten Plätze des Westerwalds groß geworden, nämlich in der Krobacher Schweiz, nennt sich ein Teilstück vom Westerwald, im Tal der Nister. Die Nister zieht sich mit 64 Kilometer Lauflänge durch den Westerwald, fließt dann in den Sieg. Und wie wir alle wissen, der Westerwald liegt an dem Quadrat Lahn, Sieg, Dill und Rhein. So hat er da irgendwo in dem bekannten Lied.
Also wenn man jetzt die nächstgrößere erreichbare Autobahn wäre, die A3.
Das wäre die A3, das sind ungefähr 30 Kilometer in die andere Richtung, 25 Kilometer die A45.
Okay, also so grob, also Nister ist ein Zufluss der Sieg, wenn ich
richtig,
also das war so ungefähr wissen, wo die Welt ist. Persönlich, wie war so dein Weg durch Schule, Beruf?
Ja, ich bin in Steinwinger zur Schule gegangen, wo ich auch geboren bin und Hauptschulabschluss dann den, man musste ja damals, oder man bekam gesagt den Beruf, den man lernen musste, das war damals Elektriker, den ich dann auch gelernt habe. Anschließend bin ich dann bei der Telekom oder damals nach Deutsche Post gegangen als Techniker und habe dann bis zu meinem 60. Lebensjahr als Servicetechniker bei der Telekom gearbeitet und bin jetzt seit 4 Jahren mit Altersteilregelung jetzt in Rente.
Du weißt also noch, was ein FETAB ist?
Ja, das weiß ich noch.
Na?
Ja, das weiß ich noch.
aufgelöst ein Fernmeldetischapparat, richtig?
Richtig. Wir haben am Anfang noch selbst die Tastwahlblöcke aufgemacht und wollten die reparieren, aber da sind wir ja heute drüber weg.
Also ich glaube, kein Volk ist in seiner Sprache besser, Begriffe zu kombinieren als die Deutschen. Also es ist ja jetzt auch unser Thema heute, Fließgewässerökologie, das ist ja eine Zusammensetzung, die lässt jedem Briten halt die Haare sträuben. Und ich habe mal mit einem Ami, glaube ich, geredet über diese Art, Wörter zusammenzusetzen und am Beispiel Fallschirmjäger habe ich gesagt, Fall Umbrella Hunter. Ne? Und dann war natürlich das Gelächter groß.
Ja, ja.
Klar. Parallel zu deinem Beruf, den du da ausgeübt hast, hast du dich aber wohl immer schon um Wasser gekümmert, ne?
Ja, das Wasser war ein bisschen angeboren. Mein Vater und mein Großvater, wir hatten Mühle in Steinwingert.
Ja.
Und mit 4 Jahren hat mir dann dem Vater schon die Angelhaken geklaut und der Angelschnur. Und im Endeffekt war dann immer, dass man dann irgendwann das Fell gehauen bekam, wenn der Haken nicht mehr da waren. Aber so hat man immer den Bezug zum Wasser.
Ja.
Höhepunkte für uns waren dann immer als Kinder, wenn jedes Jahr 1, 2 oder 3 Mal die Fischzüge stattfanden mit den Hamen für die viereckigen Netzen. Und
Hamen sind?
Das sind Hebnetze, sagt mir auch dazu.
Ach so, okay.
Lange Stange, 4 Bügel und dann Netz 1,50 m oder 1,20 m, ja, mal 1,20 m. Dann gingen wir eine Reihe nebeneinander her. Und ja, dann hat man eine Stunde so 4, 5, 6, 7 Zentner Fische gefangen.
Okay.
Und das waren für uns Kinder immer die Highlights. Gut, was geschah mit den Fischen zu der Zeit? Es waren Krankenhäuser in der Nähe, die bekamen die dann.
Ja.
Und damals hat der Fisch auch noch eine ganz andere Bedeutung. Ja, und dadurch ist man dann irgendwann, wurde man auch zum Schwarzangler. Ist ja ganz klar, wenn man im Gewässer groß geworden ist. Und man wusste an jedem Stein, wo steht eine Forelle und wo stehen Nasen, wo stehen Barben. Und Highlights im Frühjahr, wenn die Nasen laichten, wenn Tausende an den Laichplätzen auftauchten zum Laichen. Wenn man im Herbst dann, wenn die Forellen laichten, in die Nebengewässer ging und hat dann, was man auch nicht durfte, die laichende Forellen wieder rausgefangen. Und war meistens, oder ein Beispiel mal, das sollte schon Heu, man hat noch selbst dann noch Landwirtschaft, dann Heu sollte man ja helfen. Und ja, wenn man dann so mit der Hand am Kraut am Fischen war, hat man sich dann Raum und Zeit vergessen. Auf einmal hört man dann das Moped vom Papa. Ja. Und anschließend gab es einen Schlachtrachtbrühl dafür. Nicht, dass man gefischt hat, aber dass man nicht da war.
Ja, da hat der Popo Kirmes, ne?
Ja. Man hat so im kleinen Dorf das Ganze so erlebt und das war halt das Schöne.
Ja.
So, und deshalb hat man auch irgendwann den Bezug zu dem Gewässer bekommen. Und irgendwann 95, 96 hat sich dann die Möglichkeit ergeben, das Gewässer auch zu pachten. Ein Teilbereich von dem Gewässer, die Nister, die sind so 2 Hektar große Bereiche aufgeteilt und die werden dann auf 9 Jahre verpachtet.
Mhm.
Gut, es geht viel Geld da. Es waren Zeiten, wo die Preise so richtig in die Höhe gedrückt wurden von Leuten teilweise aus NRW, die Geld hatten, Zahnärzte und so weiter, die nicht irgendwo nach Kanada fliegen wollten zum Fischen, die dann hier in der Nähe fischen wollten und mussten aber dann von der Gesetzgebung her jemanden dann vor Ort in Rheinland-Pfalz, der Pächter war, sie konnten dann nicht als Pächter auftreten und naja, dann hat man erstmal auf Deutsch gesagt, der Hampelmann.
Mhm.
Aber das hat sich in den letzten 20 Jahren so geändert, vom Hampelmann zum
Ja, wer trommelt und wer rudert, ne?
So kann man sagen.
Okay. Ja. Also die Verhältnisse sind ja dann eigentlich ganz ähnlich wie in der Jagd. Ne? Man pachtet eine Jagd, ein Revier halt an und wenn man selber nicht tätig sein kann, dann setzt man halt einen Jagdaufseher hinein, ja, der sich darum kümmert. Also ein ganz ähnliches System.
Ja. Wir haben noch hier, gerade bei uns im Dorf, der die Jagd jetzt schon im 30. Jahr, stammt auch aus Nordrhein-Westfalen, hat aber ein Haus gebaut bei uns im Dorf. Und so sucht das Verhältnis Jagd zur Bevölkerung und das ist ein ganz anderes, als wenn da alle paar Jahre mal gewechselt wird und nur bum bum geht und das letzte Reh muss vor den Kopf geschossen werden. Das ist bei uns halt noch was anderes.
Mhm.
Und wir arbeiten auch gerade hier eng, die AG Nister, deren Vorsitzender ich bin, mit der Jagd zusammen. Wir betreiben da gemeinsam, wir haben hier die Zuchtanlage, aber die Yacht, die hat sich da etabliert mit Kühlraum und was nicht alles und Schlachtraum für Wild dann.
Was man so braucht, ne?
Ja, ganz genau.
von diesem, also ich meine, du hast jetzt als Kind diesen Zustand der Nister erlebt, mit allen Arten, die drin tätig waren. Das war ja im Grunde ein freudiges, unbedenkliches sich aus der Natur bedienen, ohne dass man eigentlich die Chance hatte, wirklich was kaputt zu machen. Ne?
Ich kenne die Zeiten noch. Wir hatten damals einen Pächter aus Düsseldorf. Der hatte eine Netzfabrik in Düsseldorf.
Wie praktisch.
Ja. Und der hat dann Reusen aufgestellt. Ja, dann waren die auch nicht nur, um Aale zu fangen. Die fingen dann in so 14 Tagen, ja, so 30, 40, 50, 60 Aale in der Woche da.
Ja.
Und wenn die dann nicht da waren, dann standen die Reusen da, schon dann noch ein paar im Schuppen hängen davon. Dann haben wir es als Kinder kaputt geschnitten, da die Fische wieder raus konnten. Okay. Da trauerte einen, ja, wenn die da drin kaputt gingen, nach 8, 14 Tagen, so was.
Ja, ja.
Aber das Gewässer war voll Fische und auch die Artenvielfalt, die damals da war. Man hat wohl als Kind nie darauf geachtet. Für uns war
ja einfach so, ne?
Forelle, Barbe und der Hecht noch. Der Hecht, das war auch ein ganz faszinierender Fisch für uns immer als Kinder noch. Und wenn man da mit dem Floß da drüber gefahren ist, über die Bestände und wenn die auch am Laichen waren und den Wiesengräben, wo die früher laichten, dann, ich weiß auch nicht, das war mal auf der Konfirmation, da sind wir dann mittags noch am Essen an den Graben, da waren ein paar schwere Hechte drin und naja, wenn wir zurückkamen, sahen wir von oben bis unten aus, als wäre man selber, hätte man im Graben gelegen. Aber das spiegelt dann an für sich so wieder, wie die Gewässer und Nebengewässer in den früheren Jahren voll Fische waren.
Ja. Also, mir kommt gerade noch so eine Anekdote in den Sinn. Eine Bekannte in der Eifel, die auch kleine Kinder hatte, eines Tages klingelt es nachmittags an der Tür und dann steht da ein wildfremder Mann mit ihrem kleinen Sohn, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre alt oder so. Und der sagt, ich habe das Kind hier beim Spielen da unten am Bach gefunden. Gehört das zu Ihnen?
Ja.
Und die guckt den an und sagt, ja, deshalb wohnen wir hier.
Ja, ganz genau.
Also ne, diese Wahrnehmungsgrätsche, die da wirklich mittlerweile in der Bevölkerung da ist, ist einfach
ja. Irre. Ne? Ja. Für uns war das Gewässer auch im Winter, wenn es zugefroren war, ja, Schlittschuhlaufen und sich mal Eishockey spielen, dann vor die Knie hauen, bis wir abends dann die Knie am Bluten hatten. Und dann war dann auch immer noch ein Highlight, wenn alles schön zugefroren war, wie die Eskimos das machen, die viereckige Löcher ins Eis hauen und dann Schlinge und Stöckchen und dann hat man dann auch die nur die Edlen daraus gefangen. Und, aber zu der Zeit war jeder Kolk in der Nister noch voll Fische und das waren viele Kolke, ja. Das muss man auch dabei sein.
Was ist ein Kolk?
Das sind die Vertiefungen im Gewässer, wo das Wasser wo nach so strudeln und sowas, so, okay. Wo das dreht, so eindreht und das sind die Kolke, die sich im...
Und die Fische finden da quasi Ruheplätze? Oder?
Das sind die Winterruheplätze,
okay.
Wo die jeden Winter oder Ende des Jahres versammeln die sich da und so Hunderten, so Tausenden an diesen Ruheplätzen.
Ja. Und das ist jetzt so, man muss quasi wissen, wo die sind, um dann an der am zugefrorenen Gewässer die Löcher an der richtigen Stelle zu setzen.
Das hat sich ja über Generationen. Okay. Die Älteren waren ja auch immer dabei.
Verstehe. Uh-huh.
Aber man hat über diese, hat man ganz innige Verbindung zu der Gewässer überhaupt bekommen und noch dann zur Heimat irgendwo.
Ja, klar.
Ich hatte eben gesagt, mein Opa, wir hatten die Mühle. Es wird ja heute viel geschimpft, lineare Durchgängigkeit und. Mein Opa hat das immer so gehandhabt, wenn im Sommer kein Wasser da war, der durfte das Wehr vom Gesetzgeber her, ein 30 cm hohes handverlesenes Wehr war das. Und dann ist, wenn wenig Wasser, dann ging der her und hat Steine da rausgelesen, dass genug Wasser durchlief durch die Umgehungsstrecken, dass genug Leben für die Fische da war.
Okay.
Aber es gibt heute auch andere Beispiele, wo jedes KW dann bitter
benutzt werden muss. Ne?
Werden muss zum Schaden der Natur.
über diese Jahrzehnte, die du diesen Fluss, sagt man dazu schon, also Bachflussstrom war so eine...
Ja, ja.
Also versuch ja immer...
Größerer nicht, Bach.
Größer,
okay. Sie kann man schon Fluss sagen, die Niste kann man noch 30, 33 Kilometer größerer Bach.
Ja.
Durchaus Gewässerbreiten, 15, 20 Meter sind noch da drin, aber mit Ecken verjüngt sich auch 4, 5 Meter.
Okay. Also worauf ich jetzt so gerade versuchte überzuleiten, ich übe das ja jedes Mal neu, die Veränderung, du hast ja im Grunde die Nister jetzt über Jahrzehnte mehr oder minder täglich begleitet und dann sieht man ja irgendwann augenfällige Veränderungen. Wie stellen die sich dar?
Die Veränderungen an für sich, die konnte man an der Nister 2003 zum ersten Mal sehen. Im Frühjahr 2003 ganz gewaltige Kieselalgen. Die Nister war schwarz im Frühjahr von lauter Kieselalgen. Und das hat man früher nie gekannt. Und noch ein ganz simples Beispiel vielleicht. Vor 2000 brauchte man nie Filzsohlen an den Stiefeln. Da konnte man noch so über die Gewässersohle drüber gehen. Da ist man nicht gerutscht, das war nicht glatt und alles. Aber ab 2000 merkt man, die Steine werden rutschiger. Und heute ist es ohne Filzsohlen, und heute nimmt man ja teilweise schon Spikes dafür, liegt man dann ziemlich schnell auf der Nase. Okay. Und das waren so Veränderungen. Das hat sich dann langsam hochgeschaukelt. Ja, 2006 hat man dann zum ersten Mal gemerkt, langfädige Algen und die grünen Algen dann. Und Mai, 1. Mai 2010 kam ein Feuerwehrkollege zu mir und sagte, das ist einmal mit der Nister los. Ich wollte gerne mit meinem Kind, wir wollten baden gehen, aber in die Brühe, da kann keiner mehr rein. Und der arbeitet zufällig auf der Kläranlage, der sagt, liegt das an unserer Kläranlage? Ich sagte, kann sein, wir wollen noch nichts schwarz malen und hatte zufällig an dem Tag einen Biologen aus dem Saarland da. Und wir haben dann Wasserproben genommen und kamen dann irgendwo dahin, die Kläranlagen, die arbeiten 99% in Ordnung sind die, aber die Ursachen müssen mal anders liegen.
Okay. Also erstmal verwunderlich finde ich dieses relativ späte Veränderung. Also 2003 war ja schon irgendwie der Umweltschutz in aller Munde. Die ganz großen Sünden, die verortet man ja eher so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Ne? Also als man ganz ungefiltert und ungeklärt irgendwie gesagt hat.
Die Zeiten kenne ich auch noch.
Ja.
Wir hatten selbst im Dorf, das waren die Waschhäuschen, da durfte jeder, das war in den 70er, 80er Jahren, gemeinsame Waschmaschine dann im Dorf, oder waren viele Dörfer, ja, da lief dann Henkel und Co., lief dann jeden Dienstag und Mittwoch ein Waschtag war, dann, sag mal, die weiße Striemen dann in Gewässer reinlaufen.
Ja.
Aber trotzdem waren die Fischbestände und auch das Gewässer zum Baden
noch in Ordnung. Also das machte nichts aus. Interessant, ne?
Ja. Ja.
Irre, ne? Ja, und also jetzt hatten wir diesen Zustand, Kläranlagen funktionieren quasi so, wie sie sollen, innerhalb normaler Parameter, sagt der Android bei Star Trek immer. Wasserproben genommen, Algenwachstum, also du sagst kurze Algen, Kieselalgen, die sind und langfristig, das sind also zwei unterschiedliche Arten oder gibt es da noch mehr Algen?
Es gibt 100 Algenarten gibt es im Gewässer. Es gibt gute Algen, gibt schlechte Algen, gibt Rotalgen, das sind zum Beispiel die Hiltenbrand, die ist eine gute Alge für das Gewässer, ganz langsam wachsende, aber wiederum andere. Die zehren unheimlich Sauerstoff aus dem Wasser raus. Und das sind zum Beispiel die langfädigen Algen.
Ja.
Und dann kommt irgendwann die Thematik, man hat dann morgens, oder wir haben das gemerkt, jetzt müsste ich noch mal ein bisschen früher anfangen. Hier die AG Nister, wenn wir die damals gegründet haben, ich hatte ja anfangs erklärt, weshalb wir das gemacht haben, in den Verpachtungen alles, Ich hatte damals das Glück mit dem Biologen der Rheinland-Pfalz, das Projekt Lachs 2000 damals noch bearbeitete. Besonderer Zufall, ja. Kam der dazu, wie wir mit diesen Hamen am Fischen waren, und der kann dann nur fischen, und das war für den auch ein was Überraschendes, dass es so was überhaupt gab. Und damals haben wir uns zusammengeschlossen, hier die ganze Pächter an der Nister, in ihrer Zahl so 20, 22 sind das, und wie können wir das Lachsprojekt 2000 unterstützen? Bin damals auch von 98, 99 schon in diese E-Befischungen mit eingebunden worden und war auch dabei, dann wie der erste Lachsrückkehrer in Rheinland-Pfalz gefangen wurde, November 2000. An der gleichen Stelle war 1924 auf Heiligabend der letzte Lachs gefangen worden. Mhm. Ein Lachs von 1,20 Meter, und den wir jetzt 2000 hatten, der war 80, 90 Zentimeter. Und 100 Meter unterhalb war dann der Rogner und Milchner. Die hatten wir an derselben Stelle, wie gesagt, nur 100, 150 Meter auseinander gefangen. Und ein Jahr später an der gleichen Stelle konnten wir auch die erste Naturvermehrung in Rheinland-Pfalz nachweisen. Mhm. Und dann hat man sich durch diese Ebefischung ein bisschen tiefer auch in die Materie eingearbeitet noch. Aber hat das nur oberflächlich gesehen, auch das Ganze.
Also um nochmal eben zwei Dinge aufzulösen. Also E-Fischen heißt Elektrofischen. Das funktioniert praktisch. Ich glaube, das ist so eine Stange und vorne ist ein Ring, der richtig irgendwie elektrisches
Kathode,
Feld
aufbaut. Anode, richtig.
Und der betäubt den Fisch sozusagen,
oder? Der betäubt ihn kurzfristig und der Fisch schwimmt durch die Betäubung immer zur Anode hin.
Aha.
So, und dann ist der für Sekunden betäubt und ja. Man hat das gelernt über Lehrgänge, wie man sich oder wie stark man den Strom einstellen kann. Zum Beispiel kleine Fische, die nehmen weniger Strom auf wie große Fische. Und wenn man dann merkt, sind große Fische da und der bleibt länger wie 20, 30 Sekunden betäubt, dann muss man den Strom mal zurückdrehen. Okay. Und das ist nicht so, wie das in Osteuropa noch gängig war bis letzten Jahr, wenn mit Handgranaten gefischt wurde oder, oder ja, mit 220 oder 380 Volt irgendwo gefischt wurde. Ja. So, und den Fischen passiert gar nichts dabei, aber man hat durch diese Ebefischung konkrete Zahlen über die Fischbestände.
Ja.
Und das ist heute, was oft fehlt, dass man sagt, wir haben nichts aus der Vergangenheit. Okay. Wenn man darüber redet, wie waren die Fischbestände früher, wie waren sie historisch, kann jeder sagen, es waren viele Fische da, aber weiß keiner, wie viel.
Ja.
Und was für Arten da waren, weil sich keiner dafür interessiert hat.
Und das ist etwas, was ihr in der Argenista halt sehr konsequent tut, also dieses, das, was man heute Neudeutsch Monitoring nennt.
Ja, richtig.
Also Fische genau. Zählen.
Ja, ja.
Wobei beim Schafezählen schläft man ja ein, beim Fischezählen müsste man
nicht
trinken.
Man schläft nicht ein, weil gerade die Lachsbefischung, die findet dann im November immer statt.
Ja.
Wir machen das mit einem aufgeschnittenen Heizöltank. Da sind vier Löcher drin. In der Mitte steht das E-Gerät und dann der E-Fischer.
Ja.
Und Beifänger, wenn ein Lachs kommt, der muss dann direkt zuschlagen können, nicht zuschlagen können, den wir im Kescher fangen können. Ja. Und dann zwei, die das Boot quasi steuern.
Okay.
Ja. Und das ist meistens von den Temperaturen her. Mein Kumpel, der sagt immer, der beste Lachsfischen ist, wenn einem die Finger so stehen vom Frost.
Kann man nicht sehen, also nach außen, also
ja,
Temperaturen
ja.
In der Größenordnung von 2 Zentimeter.
So. Richtig, ganz genau. Ja. Und dann ja. Das ganze Jahr über, das für das Monitoring, die Befischung, sind Junglachse da, an welchen Stellen, oder wenn wir mit dem Boot da drüber fahren, dann kann man auch sehen, wo Laichplätze von den, als noch viele Lachse kamen, wo die Laichplätze waren, und dann geht man auch konkret dahin und fischt da, sonst ist das wie ein Nadel im Heuhaufen.
Ja. Das war der eine Punkt, also das E-Fischen mal verstanden haben, weil es kommt sicherlich öfter noch mal vor in der Sendung. Und das zweite, der ausgestorbene Lachs. 1924 wurde der letzte gefangen, wie du gerade sagtest. Und was man ja jetzt seit einigen Jahren tut, also ich weiß es zumindest aus der Sieg, aber das hängt ja wahrscheinlich damit zusammen, ist halt, Lachse wieder auszuwildern und dann eben darauf zu hoffen, dass sie sich wieder etablieren und ihren natürlichen Reproduktionszyklus wieder aufnehmen. Gründen wollten wir gerade noch eben die Argenister. Also das war im Grunde ein Verein, den du mit angetrieben hast, mit dem Zweck, diese Pacht der Fischerei
in einem Verein. In geordneten Verhältnissen zu halten.
Genau. Und also das, wann habt ihr das gemacht, das Gründungsjahr der Argenister?
War 98.
Ja. Die Flussabschnitte, also habt ihr den gesamten Fluss da in dem Ding?
Nein. Hat jeder seine einzelne Pacht und, ja. Und dann im Jahr einmal Hauptversammlung, aber man braucht dann die da drin sind, wenn Arbeiten anstehen, wie zum Beispiel die Ebefischung oder wir machen jetzt ein Projekt für die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, wo man dann viele Leute braucht.
Ja.
Da kann man dann drauf zurückgreifen. Und viele von den Pächtern auch, die gehen heute aus sich selbst her, schon dann 14 Tagen wieder in Sitzung oder vor Ort. Wie kann man irgendwas umgestalten und wie kann man das Gewässer wieder hinkriegen, wie es früher war? Wir haben da teilweise dann auf Anregungen der unteren Naturschutzbehörde, auch oberen Naturschutzbehörde, wo früher Altarme waren, wie können wir wieder öffnen oder Flutmulden von früher, wo dann die alten Leute gesagt haben, da waren früher die Nasen drin, da waren früher die Jungfische drin.
Ja.
Und solche Maßnahmen dann umzusetzen und kurzfristig umzusetzen, was nicht viel Geld kostet und den Erfolg, der stellt sich dann ein Jahr oder zwei Jahre später, kann man schon sehen, wie der Erfolg ist.
Ja. Also die Argenister ist quasi die Vereinigung der Pächter an der Nister, kann man so sagen, die gemeinsam ihre Interessen darin konsolidieren und vertreten. Also einerseits in Richtung der Fischerei, die sie wahrscheinlich auch nochmal betreiben hier und da.
Korrekt.
Und andererseits aber eben die Naturschutzaufgaben, das Leben in der Nister als solches.
Die Hälfte von den Mitgliedern, wir sind 35 oder 36 Mitglieder, wir sind da nicht. Könnte ich noch was zu sagen, vielleicht am Ende. Es sind noch viele dabei, die noch nicht mal einen Angelschein haben oder den Angel im Keller haben.
Okay.
Die Reihen sagen, an der Nister hat sich was Negatives getan, wie können wir helfen, dass das wieder positiv wird.
Ja.
Und das ist auch das Faszinierende an der Arbeit, die man macht, wenn Leute von außen kommen und sehen, hier kann man noch anpacken und zum Beispiel bei den Perlmuscheln oder Bachmuscheln an der Nister gibt es die letzten lebenden Altmuscheln oder Perlmuscheln noch auf der gesamten Rheinschiene. Jetzt sind ja nur noch 16 im Moment, aber wir hoffen, dass wir noch viel dafür tun können, dass wir den Bestand wieder aufbauen können, aber da müssen noch andere auch finanziell eingreifen.
Lass uns doch vielleicht einfach mal so durch die Arten gehen, die da so vorkommen, um dann darauf aufbauend mal zu beschreiben, wie die so ineinander wirken. Das ist das, was man ein Ökosystem nennt, ne? Wobei das Wort schon langsam hässlich wird, aber so ist es nun mal. Und fangen wir einfach mal an. An Fischen, was ist denn da drin?
An Fischen, wir sagten früher als Kinder, kannten wir ja nur Weißfische. Das war an der Weißfische, da fiel alles drunter, von Nase angefangen über Döbel, Hasel und Schneider. Das sind alle Arten, die wir nur als Kinder und noch als Erwachsene später als Weißfische kannten.
Okay.
Und die Hauptart in der Nister war an für sich die Makrele, sagt mir früher. Man kann da doch Max von Bonne nachlesen, der beschreibt auch schon die Nister an 1870, da dann der Nister Makrelen gab, aber jeder weiß.
Ich dachte, es wäre ein Seefisch.
Korrekt. Weshalb der den Namen da mal bekommen hat, weiß man auch nicht.
Ja.
Aber es sind nur andere Gewässer, wo das auch wieder auftaucht, hier in Deutschland, diese Makrele.
Okay.
So, wir können durch unsere Arbeit von 95 bis 99 an für sich ganz genau dokumentieren, wie viele Fische in der Niste drin waren. Und wir, ja, nicht auf 100 oder 500 genau, aber wir können schon sagen, dass rund 30.000 Nasen in der Niste fehlen. Mhm. Und wenn man das früher als Kind dann gesehen hat oder auch später noch, tagsüber sind die dann in die Kolke zurückgeschwommen und abends, wie die Kühe, sind die durch Gewässer dann zu Herden, zu Hunderten und haben dann die Algenteppiche, oder man hat die Algen nicht gesehen. Die grünen Algen gab es früher nicht, aber wie Kieselalgen und so, die haben die dann abgeweidet.
Mhm. Und also Funktionen, gut, dass du es sagst, aber lassen wir eben kurz die Arten. Also wir haben ja im Grunde diese, also das sind ja, also auf einem Land wären es quasi die wiederkäuenden Arten, ja, also die Raubfutterfresser sozusagen.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt es ja auch sowas wie Raubfische. Also der Lachs ist ja, glaube ich, einer, der andere Fische verspeist, ne?
Nein, Fische nicht direkt, aber
der Hecht auf jeden Fall ist
er. Der Hecht ist auf jeden Fall.
Also ich habe ja keine Ahnung, das ist ja mein großer Vorteil in dieser Kinderreihe.
Nee, der Hecht, der Aal, das sind Raubfische und dann auch wie der Barbe, die wird auch hier gegenüber fressen. Der Döbel hat man auch immer gesagt, das ist ein ganz großer Raubfisch. Mittlerweile müssen wir da der Alge, der Döbel sich überwiegend von Grünalgen ernährt.
Okay.
Ein ganz wesentlicher Bestandteil auch von Gewässern ist.
Ja.
Und man hat ihn immer verschrien. Und, ja, wir hatten früher 23 Arten in der Nista. Das kann man so sagen. Und am tiefsten Punkt hatten wir auch nur noch 9 Arten. Und mittlerweile hier in einem bestimmten Bereich an der Nista hat sich jetzt der Fischbestand wieder langsam erholt. Da können wir schon sukzessive sagen, wir sind schon wieder auf 15 Arten. Ob wir jeweils wieder auf die 23 Arten kommen, wer weiß.
Ja.
Wie Hecht und sowas, gut, die Lebensräume, die fehlen auch, weil der Bewuchs oder die Fauna für das Gewässer, die ist auch nicht mehr so, wie sie früher war. Mhm. Früher war ein wesentlicher Bestandteil von der Nista, von vielen Gewässern, das war der Kalmus.
Ja.
Und das war für uns Kinder dann im Sommer mit dem Boot oder mit alten Autoreifen aufgeblasen ein. Dann ist man durch diese Urwald von Kalmus durchgefahren. Das waren ja Lebensräume für die Fische, einmal beschattet und die konnten sich überall verstecken. Ja.
Kalmus ist eine Pflanze, die im Wasser wächst und aber auch über Wasser, dass die dann quasi Licht abdeckt, Schatten spendet.
Ja, und Schilfart.
Ja.
Und Biologen sagen, das ist ein eingeschleppter Art, das ist ein Neophyt. Mhm. Und aber das sind die Meinungen auch geteilt, muss man auch sagen. War sie vor 1600 da oder war sie nicht vor 1600 da? Aber auch an der Sieg wird der Kalmus auch um 1900 schon beschrieben, da der da war.
Ja.
Hat irgendwo eine filtrierende Wirkung auch für das Gewässer. Und in der Nister, den Niedergang, die Meinungen gehen auseinander. Auch heute an der Lahn wird viel darüber diskutiert, wo früher auch viel Kalmus gab. Hängt mit der Chemie zusammen. Meiner Ansicht nach hängt das nicht mit der Chemie zusammen. Wir pflanzen wieder Kalmus an und er wächst wieder. Mhm. Ich muss nur davor schützen, dass der Bisam nicht dran geht.
Okay.
Und das ist dann auch genau wie auch bei der Yacht. Wenn man eine Bisamratte sieht, sind ja 5 da. Ich hatte im Frühjahr tatsächlich eine gesehen. Wie ich fertig war, hatte ich 40 Stück an dem Platz gefangen. und die gehen überwiegend her und fressen nur die Neozoen, das heißt so die feine Fäden, wo sich die Pflanze die Nahrung holt, die fressen die ab.
Okay, und dann stirbt die Pflanze ab, weil sie keine Nahrung mehr bekommen. Ja, eben. Okay, verstehe. Jetzt sagtest du, so 2003 war eigentlich das erste Mal für dich ganz bewusst, hier hat sich was ganz sehr dramatisch verändert. Und zwar, wie wir vorhin schon einleitet hatten, durch Algenwachstum.
Ja.
Jetzt seid ihr dem Ganzen ja nachgespürt. Also
Richtig.
Ihr habt halt, woran mag es denn liegen? Und dazu hast du wahrscheinlich ein paar Leute auch zusammengetrommelt, die den Anschein vermitteln, zu wissen, wovon sie reden, ne?
Das auf jeden Fall. Wir hatten dann 1999 auf einmal die berühmten schwarzen Vögel an der Nister, die man bis 98, den ersten, den man vorher an der Nister nie kannte, an Sieg, Rhein und Wied schon 8 Jahre vorher da war. Wir hatten zufällig den Tag, hatte ich die untere Wasserbehörde da.
Also wir reden jetzt vom Kormoran.
Wir reden vom Kormoran. Und wir hatten Störsteine eingebracht, weil die Wasserwirtschaft ja gerne hat, wieder lebenden Gewässer reinzubringen. Und der sieht nach oben und sieht, da fliegt schon Kormoran. Da habe ich gesagt, der fehlt uns auch noch. So, und dann ging das innerhalb von einem Jahr hoch 100, 140, 150 Kormorane, die dann auftauchten. Die innerhalb von 1-2 Jahren den gesamten Fischbestand fast weggefressen haben. Meine Mutter, die war damals 80 und sie sagt, ich habe noch nie Fische vom Himmel fallen sehen. Die war da mit dem Hund am Gewässer und so ein Schwarm eingefallen und wenn die dann hochgehen und kommen nicht schnell genug hoch, lassen sie dann den Fang wieder fallen. Dann lagen dann die Forellen und die Nasen, dann lag auf den Wiesen. Ja. Und noch schlimmer dann im Winter, wenn die bewusst diese Kolge angeflogen sind. Und wir haben uns damals Gedanken gemacht, aber noch aus dem Sinn heraus, die fressen uns jetzt die ganze Fische weg, die fressen uns die Lachse weg und wir bezahlen viele Pacht und wofür das Ganze? Und die Erkenntnis, was dann aus dem Gewässer wurde, die ist dann in der Zeit langsam gewachsen.
Okay. Jetzt, also du sagtest ja vorhin, so eine Bestandsgrößenordnung von 30.000 Nasen, auf was für einem Flussabschnitt?
Auf 33 Kilometer.
Auf 33 Kilometer. Also das klingt nach Zahlen, wo man schon ernsthaftes Gewimmel im Wasser sehen kann, oder?
Was viele oder einige Biologen sagen, das kann überhaupt nicht sein, dass so viele Fische im Gewässer drin sind. Aber sie waren drin. Es waren nicht nur 30.000 oder 33.000 Nasen, es sind noch rund 10.000, 12.000 Barben noch dabei, die ja überwiegend Wühltätigkeiten dann am Boden machen. Und schon allein die Arbeit von den Barben, das Algenwachstum wird gesteuert vom Licht- und Zeitfaktor. So, und wenn Barbe jetzt da wühlt, dreht die den Stein um, schon ist der Faktor unterbrochen. So einfach ist das. Und die Nasen, die weiten die Steine hier ab. Man nennt die auch deshalb Weidegänger. Und ich habe tatsächlich auch in Mainz im Umweltministerium die Frage mal gestellt, weshalb hat der liebe Gott den Nasen dieses unterständige Maul gegeben, dass die mit der Unterlippe die Steine abgrasen können. Und weshalb sind die in Bayern anders als hier im Westerwald? In Bayern haben die ein rundes Maul und hier haben sie ein flaches Maul. Das hängt mit den Steinen zusammen. Das sind ja Gebilde oder Systeme, die sich über hunderte von Jahren aufgebaut haben. Und die irgendwo in diese gesamte Kette mit reingehören, in diese Fließgewässerökologie. So, und wenn die entnommen werden, verändert sich was, aber nicht zum Positiven. Und die Erkenntnis war dann, das Algenwachstum nimmt zu. Nicht nur ich habe das gesehen, da waren auch viele, die auch an der Nister zu Hause sind, die dann anrufen und sagen, irgendwas hat sich verändert. Sag mir mal, was das ist. Man versucht das erst zu erklären, heute kann man das erklären, weil heute auch die Wissenschaft dahinter steht und dass man das schon ein Stück weiter ist. Bei der ganzen Fließgewässerökologie muss man dabei sagen, man hat sich hier in Deutschland erst ab 1990, wie mit Sandoz der Unfall war, wie damals Töpfer gesagt hat, im Jahr 2000 schwimmen wieder Lachse am Rhein, haben wir ja auch geschafft. Und dann hat man sich mal ernsthaft Gedanken gemacht, wie funktioniert überhaupt so ein Fließgewässer? Und wir sind heute noch nicht viel weiter wie auch damals, auf Deutsch gesagt.
Echt?
Was untersucht ist worden, das waren einzelne Fischarten, wie vermehren die sich? Aber jedes Gewässer ist auch wieder auf sich anders zugeschnitten, muss man auch dabei sagen.
Ja. Also Wachstum von Pflanzen hat ja wahrscheinlich Also ich sag mal, einerseits natürlich das Abweiden durch die Nase, aber andererseits gibt es denn auch noch Faktoren, die das Wachstum als solches beschleunigen?
Auf jeden Fall gibt es die, das ist ja nicht nur ein Baustein an dem ganzen Mosaikfließgewässer drin. Es wird zum Teil, ist die Landwirtschaft nicht ganz unschuldig, es wird hier und da, schwarze Schafe gibt es überall, genauso sieht es mit den Kläranlagen aus. Da die nicht alle perfekt funktionieren, muss auch jedem klar sein. Aber eins ist dabei aus den Fugen geraten, das ist diese Selbstreinigungskraft der Gewässer. Die hat man verkannt und die Folgen, die sieht man heute.
Wie funktioniert denn diese Selbstreinigung in diesem Fließgewässer?
Der wesentliche Faktor an so einem Fließgewässer ist das Kiesbett. Und in diesem Kiesbett leben gerade in den Gewässern zweiter Ordnung die größte Artenvielzahl oder auch Artenvielzahl überhaupt in der Natur.
Zweiter Ordnung heißt?
Die Gewässer sind eingeteilt von erster bis dritter Ordnung. Erster, dritter Ordnung, das sind die ganz kleinen Gewässer. Und irgendwann fließen die ja zusammen, dann wird das Gewässer größer zur zweiten Ordnung. Und dann geht es dann die ganz großen Gewässer wie Rhein oder sowas, wo die wieder reinfließen.
Ach, dieses Bachflussstromschema
im Richtig, Grunde ganz genau. Okay. Oder ja. Damals hat Lauterborn genau vor 100 Jahren die Einteilung ja gemacht, Forellenregion, Eschenregion und Praxenregion. So, die ist so ein bisschen daran angegliedert, an das Ganze.
Okay. Da frage ich jetzt nicht genauer nach, sonst verlieren wir nämlich den Faden. Wir waren bei dem Selbstreinigungskraft.
Ach so, bei der Selbstreinigungskraft, ganz genau. So, und ja. Man nennt da auch dieses Kiesbett das hyperische Interstitial.
So. Cooles Wort.
Ja, ganz cool. Habe mich auch lange daran, dass ich kannte oder wusste, was das ist. Auf jeden Fall, was wir dann irgendwann noch ein paar Jahren gesehen haben, dieses Kiesbett setzt sich immer mehr zu. Und wenn man das jetzt mal bildlich darstellen will oder was wir auch gemacht haben, die Algen sterben ab, fallen in das Kiesbett rein und werden nicht mehr von Organismen weggefressen oder aufgefressen. Und es gibt da in der Natur Filtrierer, da gehören die Muscheln bei, dann wie Bachflohkrebse, Zerkleinerer und Sammler, die das für die anderen wieder sammeln. Das heißt im Endeffekt, die, dann, die Natur hat dafür gesorgt, dass wenn das Gewässer in die erste Ordnung übergeht oder in Richtung Nordsee, dass alles, was da drin entstanden ist, auch wieder aufgebraucht ist, auf dem Nullpunkt ist.
Okay.
So, und dieser Mechanismus, der ist zerstört mittlerweile. Weil die Kiesbetten oder dieses Interstitial in vielen Gewässern fast dicht ist. Das Kiesbett geht teilweise bis in 30, 40, 50 Zentimeter Tiefe, muss das in Ordnung sein, zum Beispiel Elritzen. Man weiß, dass die Brut von Elritzen noch in 80 Zentimeter Tiefe und vorkommt.
Das ist eine Fischart auch.
Ja, eine Kleinfischart.
Ja. Ja.
Und dann zum Beispiel Muscheln. Nach der Entwicklung fallen die in dieses Kiesbett rein, leben dann 4, 5 Jahre an dem Kiesbett und kommen dann langsam wieder hochgekrabbelt und fangen dann ihre Filtriertätigkeit an.
Okay.
So, und wenn da zugesetzt ist, dann ist das unten ganz schwarze Brühe und, oder ja, wie fester Lehm da unten. Wir haben diese Proben genommen jetzt im Sommer noch oder im Herbst mit der Uni Koblenz zusammen. Da ziehen wir dann Eiskerne. Mit Stickstoff wird das vereist oder ein Stäbe eingeschlagen und dann dieser Stab gezogen und dann sieht man unten das Schwarz und der obere Teil nur noch so 4, 5 Zentimeter. Da ist dieses Kiesbett in Ordnung.
Also das Kiesbett scheint der neuralgische Punkt im gesamten System zu sein.
Korrekt, korrekt.
Also einerseits die Reinigungswirkung, andererseits aber ja auch Brutstätte und Kinderstube für fast alles, was passiert. Ne?
Richtig, ganz genau.
Und die Alge, wenn die da rankommt, die findet perfekte Bedingungen?
Die findet,
perfekt. Zunächst mal, ne?
Zunächst mal, ja.
Und die Regulation der Alge macht im Wesentlichen so ein Weidefisch wie die Nase.
Die Nase und der Makrozoobendas wieder.
Jetzt hast du wieder ein Wort gesagt, das du erklären musst.
Der Makrozoobendas, das sind diese kleinen Bakterien, ja, von Bakterien angefangen schon, über diese Krebse und alles, Würmer und alles, was da an diesem, ja, nicht kreucht und fleucht, fliegen kann, nicht, ja nicht, aber verschiedene Arten, die werden dann noch über die Flugtätigkeit, wenn die geschlüpft sind, wie Eintagsfliegen, die graben sich dann auch wieder in dieses Kiesbett ein.
Okay.
So, wenn da zerstört ist, ist irgendwann Ende. Und dieser Makrozoobendas, hatten das ja eben schon mal angesprochen, das ist genau in diesen Gewässer zweiter Ordnung, doch, da herrscht die größte Artenvielfalt von diesen. Ich kenne sie auch nicht alle, das ist zu komplex. Mhm. Für mich ist das immer verwunderlich, wenn die Studenten von der Uni da stehen oder die Chefin von denen und das ist die Art, das ist die Art, das ist die Art und dann alle auf Latein und das ist für einen Normalsterblichen ist dieses Wissen zu hoch.
Ja, was heißt, die? Ich meine, Wörter sind ja auch manchmal bewusst gewählt, damit man seine Elite darstellen kann. Also wichtig ist ja, ich denke mal, so die Funktionen verstanden zu haben. Und ich meine, wenn wir das Kiesbett sehen, also dann ist es ja jetzt insgesamt ein, ja, ich sag mal, ein Domino-Effekt letztendlich, der da einsetzt. Also ich habe einerseits vielleicht durch irgendwelche Nährstoffeinträge ein beschleunigtes Algenwachstum, was für sich gesehen noch nicht so schlimm ist.
Nein.
Aber wenn dann die Armee der Weidefische deutlich reduziert wird, dann ist dem halt einfach nichts mehr entgegengesetzt.
Ja.
Und diese Reduktion der Weidefische, die kommt auf einmal durch einen Faktor, den es vorher nicht gegeben hat, und das ist halt der Kormoran.
Ganz genau. Und wenn man sich mal über viele Jahre damit beschäftigt hat, wie Alfred Brehm beschreibt den Kormoran als schwarze Pest für die Gewässer. Mhm. Ich habe den Satz nicht erfunden, den hat mir ein ehemaliger stellvertretender Landesvorsitzender vom NABU vor 2 Jahren gebracht. Ich hatte einen Vortrag darüber gehalten und 14 Tage später ruft er mich an und bringt mir so ein Packen, was der NABU über den Kormoran hatte. Und da steht unter anderem drin, dass der Alfred Brehm den schon als schwarze Pest für die Gewässer ansieht.
Und das hat dieser NABU-Mann auch so vertreten? Oder?
Nein, der hat mir viel Erfolg bei der weiteren Arbeit gewünscht.
Ja.
Und dann mal irgendwann gehen verschiedene, ja, wie soll ich sagen, die zu einseitig sehen, dann irgendwann noch bestehen kann oder wie soll ich nennen.
Also kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Jetzt aktuell gibt es denn in Rheinland-Pfalz noch eine solche Kormoran-Verordnung, dass man an der Stelle eingreifen kann?
Genau, da hatten wir ja vorher drüber geredet und wir haben damals angeleiert oder auf Wunsch des Landes das Land verklagt.
Auf Wunsch des Landes das Land verklagt?
Ja.
Coole Nummer.
Und haben das damals auch gemacht, haben aber dann die Klage wieder zurückgezogen, die ruht auch heute noch. Mhm. Und man hat sich dann mit den Ornithologen zusammengesetzt und mit der staatlichen Vogelschutzwarte. Und dann bei uns im Dorf auf der Brücke gestanden, haben darunter gesehen, das war, ich dachte, 2000 war das. Und dann sagt der Ornithologe, das sind Fische, sehen sie einen Kormoran? Nein, also gibt es keine Abschüsse.
Ach,
ja,
Expertenversammlung.
Expertenversammlung. Die staatliche Vogelschutzwarte, die war noch dafür, Abschüsse zu machen. Die wussten wahrscheinlich, wo der Weg hinführt. Mhm. Aber der Ornithologe, der war damals nicht so überzeugend. Wir haben uns dann darauf geeinigt, mit nicht letalen Mitteln.
Nicht tödlich?
Also. Nicht tödlich, 3 Jahre Versuche zu machen an der Nister und das unter wissenschaftlicher Begleitung. Das Land hat damals 10 Revolver gekauft, mit den Aufsätzen, mit den Stadenschreck und die wurden dann so verteilt. An diejenigen, die viel am Gewässer unterwegs waren, aber nach 3 Wochen waren die Kormorane dann schlauer wie die, die unten standen. Die haben sich dann noch nicht mehr daran gestört. Gut, der Hunger treibt's rein.
Ja.
So, und dann hat man das ein Jahr später, ich habe den Wälzer auch daheim, so ein dicker Wälzer von dem Dr. Schneider. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, jetzt einen dreijährigen Versuch zu starten mit letaler Vergrämung. Und am ersten Jahr durften 20 geschossen werden, im dritten Jahr 30 und im vierten Jahr 40. Mhm. Man muss dabei sagen, die Schlafplätze lagen zu der Zeit nicht direkt an der Nister, die lagen an der Sieg, ungefähr 10 Kilometer, ja, 10, 12 Kilometer. Da waren die Hauptschlafplätze von Steinwingert, jetzt wo ich wohne. Mhm. Und man konnte das morgens dann schön beobachten, wenn die Sieg abwärts flogen und zogen dann in den Nister rein. Die Sieg hatten die damals schon leer gefressen und haben dann an der Nister da aufgeräumt. Mhm. Und wir mussten damals auch jeden Kormoran, der geschossen wurde, aufschneiden mit Magenuntersuchungen, alles dabei. Und ein Ergebnis zum Beispiel, der hatte 28 Fische noch am Magen. Und der größte war 34 Zentimeter und der kleinste war 3,5 Zentimeter. Mhm.
Also 34 Fische im Magen ist aber auch ganz schönes Fassungsvermögen erstens, ne? Und zweitens ja auch ein Beleg dafür, was die da wirklich rausholen, wenn man ja das hochrechnet, ne?
Man muss dabei sagen, die verdauen unheimlich schnell, unheimlich aggressive Magensäure. Man kann das jetzt an dem Fisch nicht mehr direkt darstellen, man kann nur an der Haut vom Fisch darstellen. Mhm. So, und die Haut im normalen Leben spuckt er die als Speiballen, wie U's da doch machen, spuckt er die wieder aus. Und man kennt das von vielen Untersuchungen, diese Speiballenuntersuchungen. Aber hier hat man dann, wenn er aufgeschlitzt war, hat man dann direkt stinkend vor Ort liegen, das Ganze. So, Nahrung, das braucht man heute nicht mehr groß drüber zu streiten. Wir gehen aus oder wir reden an der Nister von 500 Gramm Fisch am Tag, die der wegfrisst. Und wenn keine Großen mehr da sind, kann man sich vorstellen, wenn der so 10, 12 oder 1, 2 oder 3-jährige Fische frisst, wie viel der am Tag braucht.
Über wie viele Kormorane reden wir denn?
In den Anfangszeiten 100 bis 150, an der Sieg waren noch teilweise Schwärme von 200. Ja. Wir haben das über die Jahre dokumentiert und wir können schlicht und einfach behaupten, der hat 100 bis 110 Tonnen Fisch aus dem Gewässer rausgefressen in den ganzen Jahren. So, und davon hat sich das Gewässer nie wieder erholt. Und das ist nicht nur der Nister, die Wied ist auch so ein Beispiel, das ist, die fließt bei Neuwied in den Rhein rein. Die war 92 schon, kamen die von Schlafplätzen, Urmitzer Wehr heißt das da am Rhein, und auch in Größenordnung 200, 220, und die total aufgeräumt haben in dem Gewässer. Das hat sich auch nie wieder erholt.
Jetzt ist der Kormoran, wenn ich jetzt richtig informiert bin, widersprich mir, aber eigentlich ja ein Seevogel. Also dieses Vorkommen im Binnenland ist ja etwas, was die Art gelernt hat, kann man vielleicht sagen, ne? Oder?
Korrekt. Jetzt hat den Küstenkormoran hat es immer gegeben. Über den Cabo Sinensis, wo wir hier reden, streiten sich die Geister bis heute. War es eine heimische Art, war es keine heimische Art? Hildegard von Bingen beschreibt schon, sie hat irgendwann mal einen Schabe gesehen. Schabe gibt es doch tatsächlich, ist ein Kormoran-ähnlicher Vogel. Und wenn man der Geschichte ein bisschen weiterblättert, muss man schon sagen, das ist keine Art, die immer lange Zeit gehießen hat, der chinesische Kormoran, da der über China hier eingeführt ist worden. Experten sagen, es gibt Unterarten von dem Küstenkormoran, die man nur in der Größe der Sinensis, der ist ein bisschen kleiner wie der Cabo Cabo, und daran kann man halt die Unterschiede erkennen. Und entwickelt, kann man auch sehr gut nachlesen, wurde um 1900 ja vom Kaiser ja bejagt. Und die Bestände sind noch damals fast auf null zurückgefahren worden, was wahrscheinlich auch nicht richtig war. Aber dann ist er zwischen 1920 und 30 zum ersten Mal wieder unter Schutz gestellt worden. Aber der Knackpunkt, der kam für Europa an für sich 1976, als die EU ihn unter die Vogelschutzrichtlinie gestellt hat. Mhm. So 1987 hat man wieder aus der Vogelschutzrichtlinie rausgenommen, EU-mäßig, weil man merkt, hier läuft irgendwas aus dem Ruder und hat den einzelnen Staaten das selbst überlassen, wie gehen sie mit dieser Thematik um. Mhm. Und ein, zwei Bundesländer haben jetzt zum Beispiel, ich meine Sachsen-Anhalt, ganzjährige Kormoranverordnung, wo ganz Jahr geschossen werden darf, zur Rettung von den Großmuschelarten zum Beispiel. Man muss dann noch wissen, wie sich die Muscheln wieder vermehren, was für Fischstoffe wir brauchen. Wenn die Fische fehlen, gibt es doch keine Muscheln mehr am Ende. Und ja, andere Länder tun die Hände in die Taschen und machen gar nichts, sehen, was tun die anderen. Und das ist halt ein heikles Thema, aber mit bitteren Folgen für diese Lebensadern Fließgewässer.
Also das klang ja jetzt, ich meine, wir sind ja einigermaßen intensiv durch die Zusammenhänge gegangen. Es klang so, als wäre das Ökosystem auf diese neue Art überhaupt nicht vorbereitet gewesen.
Genau, das sagen auch Wissenschaftler, die sich intensiv damit beschäftigen. Das Ökosystem war nicht vorbereitet. Und man kennt das von den, ich glaube, den Füchsen in Australien oder sowas, die auch ganz völlig andere Arten dann zerstören. Und wo will der Fisch hin? Man war lange der Meinung, auch bei den Naturschutzverbänden, es liegt daran, an der linearen Durchgängigkeit, wenn die wieder vorhanden ist, können die Fische wieder von X nach Y schwimmen. Und die Gewässerstrukturen, die sind nicht in Ordnung, da muss mehr dran gemacht werden. Aber ich muss mich dann immer fragen, weshalb haben die Systeme vorm Kormoran funktioniert?
Ja, trotz Flussbegradigung.
Trotz Flussbegradigung, trotz Energiegewinnung in den Gewässern und allem.
Ja, genau. Also es ist ja immer wieder, merke ich oft bei solchen heiklen Thematiken, es gibt so eine handwerkliche Ebene, also der Menschen, die praktisch irgendwie damit umgehen und jeden Tag mit den Themen irgendwie zu tun haben. Und es gibt eine politische Ebene und die ist ganz anders. Und bisweilen findet sich die Wissenschaft als Instrument wieder. Meistens als politisches, weil Wissenschaft muss man sich auch leisten können. Ne?
Das ist richtig. Was ich an den ganzen Jahren gelernt habe, viele Wissenschaftler, wenn der Lebensunterhalt gesichert sein soll, sind sie besser ruhig zu dem Thema.
Ja.
Das ist ein bisschen krass gesagt, aber wenn man auf bestimmten Ebenen ist als Wissenschaftler, wie zum Beispiel hier der Jörg Schneider oder Dr. Schneider vom BFS, der bei uns da mitarbeitet, der kann sich mittlerweile leisten, noch sagen, das ist ein Kernproblem von der ganzen Geschichte.
BFS ist Bund?
Büro für Fischökologie Studien. Okay. Ich kann ein sehr gutes Beispiel dafür nennen. Ich war vor anderthalb Jahren beim BUND in Bad Godesberg eingeladen, vom BUND. Wie nannte sich ein Naturschutztag am Rhein? Und an der Eröffnungsrede hat dann Hubert Weiger gesagt, liebe Freunde der Natur, wir müssen uns unbedingt mit diesem River Continuum-Konzept mal auseinandersetzen, auch in unseren Kreisen. Da waren ungefähr 120 bis 150 Mann in dem Saal. Ich schätze mal, da 3-4 Mann wussten, was das überhaupt war.
Ich weiß es jetzt auch nicht.
Ist an für sich statt die Selbstreinigungskraft der Gewässer.
Ja.
Mehr stellt das nicht dar. Okay. Wie ein Gewässer entsteht, von oben bis unten, mit diesem Null, wenn unten wieder das Wasser sauber rauskommen soll. Das besagt dieses River-Continuum-Konzept. Und es wurde viel diskutiert und wenn auch Gewässer kaputt gehen irgendwo, Dr. Köhler, dauert dann 10 Jahre, bis sich so ein Gewässer wieder aufgebaut hat, mit diesem Makrozoopendus, mit diesen Kleinstlebewesen. Und natürlich kam von mir der Einwand Kormoran mit dem Effekt, dass ich dann bei den 120 Mann allein am Tisch beim Essen saß. Aber ich kann damit leben, muss aber dabei sagen, der Vorsitzende vom Arbeitskreis Wasser in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, der sagt, Manfred, ich hätte dich gerne auf Bundesebene dabei. Ja. Also es gibt doch Leute, die denken weiter, das muss man so sagen.
Also das stelle ich eben auch oft fest, dass ich meine, dass die sind ja bei Naturschutzverbänden auch mit Herz und Engagement bei der Sache. Also insbesondere dann, wenn sie eben praktisch und mit den Händen draußen tätig werden. Ja. Und also mir berichtete jetzt gerade noch ein Freund, der betreibt eine Jagdschule, der hat gerade einen Jagdschüler sitzen mit einem unglaublichen Fachwissen. Der ist BUND-Mitglied und hat eben das Ziel, die Jägerprüfung zu machen, um sich dem Thema Kormoran widmen zu können. Ne? Also es geht ja auch nicht darum, Ausrottung zu betreiben. Es geht halt irgendwie darum, ich meine, der Kormoran ist ja im Grunde eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes. Aber wenn man so eine Art wieder auf einen stabilen Zustand hat, dann muss man auch irgendwie wieder loslassen können.
Ne? Ein Mitglied in unserer Arbeitsgemeinschaft ist Professor Doktor an der Uni in Greifswald. Ornithologe von Hause aus auch. Und der sagt, wir im Naturschutz haben den Kormoran als Gewinner der Trophäe angesehen. Aber haben wahrscheinlich vergessen, an die Verlierer vergessen, auch nicht an die Folgen gedacht.
Trophäe bedeutet?
Dieses Algenwachstum.
Ach so, okay.
Dieses überwüchsige Algenwachstum. Die Trophäe, die ist vorhanden, egal wie. Die war früher vorhanden, die ist heute vorhanden. Ja. So, nur das Nahrungsangebot für die Fische war ja auch da in vielen Gewässern. Und ein Punkt auch nochmal zu dem Kormoran, zu dem Sinensis. Die Hauptbrutplätze, die sind irgendwann in den 80er Jahren in Holland am Eiselmeer entstanden.
Ja.
Wo innerhalb von Jahren sich 22.000 Brutplätze etabliert haben.
Okay.
So, man rechnet mal 3,4, so dann kommen wir heute auf die Zahlen, die heute da sind in Deutschland.
Ja.
Schon 2002 hat schon jemand vom BUND niedergeschrieben, der Bestand, es wäre sinnvoll, den Kormoranbestand auf pro Quadratkilometer Wasserfläche wieder zurückzufahren.
Ja.
Das würde die Art nicht schädigen, aber den Gewässer gut tun. Und der DDR hat es ja auch genauso gehalten ungefähr. Mhm. In der DDR gab es 1000 Brutpaare und der Bestand, den haben die über viele Jahre ja gehalten.
Ja.
Und jetzt nur wie damit umgegangen wird, wie kann man die Bestände wieder runterfahren, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Macht man jachtlich durch die Eier wegnehmen. Fakt ist, der Kormoran hat keine natürlichen Feinde, außer dem Seeadler als Nahrungskonkurrent. Und den Waschbär, der bei den Baumbrütenden die Eier dann aus dem Nest klaut.
Ja, klar, ist halt ein Sieger der Veranstaltung, ne? Ganz klar.
Man muss auch natürlich noch dabei sein, im letzten Jahrhundert oder Anfang des letzten Jahrhunderts hat der Fisch ja noch eine ganz andere Bedeutung für die Menschheit. Es waren Grundnahrungsmittel zu der Zeit. Es gibt auch Schriften drüber, zum Beispiel an der Sieg, dass die Bediensten bei den Fürstlichen da mindestens einmal in der Woche auch Fleisch bekamen, sonst mussten die nur vom Fisch leben. Und das sieht man die Bedeutung dann.
Ja.
So, heute, wen interessiert das noch heute in der Jugend? Was lebt im Gewässer drin? Das ist das Problem. Das ist ein Generationenproblem.
Aber das ist nicht nur ein Jugendthema, das ist eher so ein Stadt-Land-Thema, glaube ich. Also vielleicht sogar mehr. Also wie auch immer, ich wiederhole mich, also jetzt zumindest über die Sendung ja auch in einer Tour, wir gestalten ja die Welt in einem überbordenden Maße, das ist ja das, was wir Menschen halt gelernt haben, ne? Uns die Welt so zu gestalten, wie sie uns am besten gefällt und damit optimieren wir die Bedingungen für die eine Art und wir verschlechtern sie für die andere Art und aus der Nutzung der Natur entsteht die Verantwortung und die Verpflichtung zur Fürsorge, das ist eine moralische Verpflichtung und dann muss ich halt natürlich eben auf die schwächeren Arten einfach achten, indem ich die stärkeren eben zurückdränge.
Wenn ich das sehe, hier bei uns auf der Brücke, man kann das auf unserer Homepage sehen, aktuell ist so ein kleiner Film drauf. Ich hatte das anfangs gesagt, seit 4 Jahren bin ich daheim und bin in der Lage, die Schwarzen Brüder vom Gewässer fernzuhalten. Und wir hatten 2011, ich kann das dokumentieren über Bilder, da standen vielleicht noch 100 Fische unter der Brücke. Da stehen heute, ich habe gestern noch mal kurz gefilmt, da ist jetzt mal 2000 Fische. So, wenn dann wieder Leute an Weihnachten standen, da 30, 40 Leute auf der Brücke und 10 da runter, und dann sagen, die sind alle besetzt, da ist nicht einer von besetzt. Die haben sich von selbst wieder, wenn man sich mit der Biologie von den Fischen ein bisschen auskennt, die haben abgeleicht und sind groß geworden. Aber absoluter Schutz, anders da geht es nicht.
Ja, okay. Also diese Politisierung solcher Themen, also was wir ja im Moment noch dramatischer erleben, ist ja, dass dieses vor Ort mit den eigenen Händen fühlen und mit den eigenen Augen sehen, was da passiert in der Natur, zu etwas Zentralistischem gemacht wird, was in irgendwelchen Ministerien ganz weit weg vom Geschehen dann entschieden werden soll. Ist es nicht so, dass man eigentlich die Kompetenz und auch die Entscheidungsbefugnis vor Ort irgendwie verankern sollte?
Das ist ein schwieriges Problem. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich hatte vorher ein Gespräch mit unserer Umweltministerin und habe ihr erklärt, wie so ein Gewässer funktioniert. Und gesagt, sie können machen, was sie wollen, renaturieren bis zum Exitus und wird alles nicht bringen. Wir müssen sehen, dass wir diese Fischarten wieder in unsere Gewässer reinbekommen. Dann sind die Gewässer auch wieder intakt. Was mich gewundert hat, im November oder Oktober bekam mir auf einmal Mitteilung aus Mainz, ihr seid vorgeschlagen für den Bachpatenpreis in Rheinland-Pfalz. Ja. Hatte ich gar nicht mit gerechnet bei diesem kontroversen Thema. Wir standen dann vor der Tafel und dann sagt sie auch, Herr Vetter, ich sage, genau da ist der Knackpunkt, Frau Höfgen. Ja, sagt es, aber Herr Vetter, aber Sie glauben nicht, was ich einen Kampf mit den Naturschutzverbänden deshalb habe. So, und das will mir an sich nicht in den Kopf, dass ein, zwei oder drei Mann im Land mit der Sturheit behaupten, der Kormoran ist nicht schuld oder die Prädation auf Gewässer ist nicht schuld an der ganzen Geschichte.
Also wir haben ja ein ähnliches Thema zu Lande. Ja? Es gibt kein einziges ernstzunehmendes Naturschutzgebiet mit Bodenbrütern, was ohne Fang und Fallen und Baujagd und Prädationsbekämpfungsmaßnahmen auskommt. Ja. Gibt's einfach nicht. Ja. Dennoch wird auf der politischen Ebene feste dagegen geschossen.
Man müsste sich das mal festschreiben an den Kopf. Zurück zur Natur gibt's nicht, es gibt nur einen mit der Natur. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, wir haben also ein mit der Natur und wir haben halt durch die Nutzung die Verantwortung dafür übernommen. Das ist unsere Pflicht, uns darum zu kümmern.
Wenn ich das dann höre, auch wie die Naturschutztagen am Rhein, dann wird auch gerufen, ja, wir brauchen durchflutete Auwälder und alles. Wird das Problem nur verschärfen. Vor 14 Tagen stand dann bei uns groß in der Zeitung, an der Nahe sind die ersten drei Biber wieder aufgetaucht. Ich reiß an allen Gewässern, aber die Wasserrahmenrichtlinie ja vorsieht, die lineare Durchgängigkeit, Sohlschwellen von 20 cm raus, Reißwehre daraus, öffnet dem Signalkrebstor und Tür. Und wenn jetzt der Biber seine ersten Dämme da baut, dann will ich mal sehen, wie das dann gehandhabt wird.
Also bringt ja im Grunde Ruhe in die Gewässer, ne, was der Biber tut.
Ja.
Und optimiert ja damit im Grunde auch wieder Algenwachstum, oder? Also interpretiere ich jetzt falsch?
Nein, das ist aus der Sicht schon gesehen. Das ist, weil die Naturschutzverbände ja auch immer wieder monieren, diese Staubereiche. In diesen Staubereichen erhöht sich die Wassertemperatur.
Ach so, und der Biber tut genau das, ja.
Genau so ist es.
Ja, je. Es ist nicht einfach.
Die Fließgewässer, das sind ganz komplexe Angelegenheiten.
Naja, es ist halt nicht die Sache, es geht halt um die Kontrolle und die Macht, ne? Glaube ich. Jetzt macht ihr ja, wieder um zurückzukommen in die praktische Arbeit, also ihr macht ja viel Nachzuchten von allen möglichen Fischarten.
Wir haben dann 2000 angefangen mit dem Lachs. Als noch 15, 20 Lachsrückkehrer an der Nister zurückkamen, selbst Lachse zu fangen, die abzustreifen, ein eigenes Bruthaus gebaut dafür. Und das hat auch sehr gut funktioniert die ersten Jahre.
Wir hatten abstreifen heißt den Laich entnehmen.
Den Laich entnehmen, ganz genau. Und dann im Bruthaus werden die Eier aufgelegt, irgendwann schlüpfen sie, kommen dann auch im Punktstadium, die kleinen Lachse, überhaupt die Fische, ernähren sich dann von dem Dottersack in so einem Bauch an, irgendwann fangen sie an, kommen sie in das Fressstadium, werden dann mit Kunstfutter oder noch Pilien, was alles gibt, mit angefüttert und dann wieder in das Gewässer entlassen. Und das hat die ersten Jahre 2004, 2005, da werden wir dann wieder irgendwo am Anfang, diese Veränderungen zu sehen, hat das auf einmal nicht mehr funktioniert. Und das war genau das Jahr, wir hatten damals ein Muschelprojekt angestoßen, wie man dann noch mit anderen Biologen mal zusammenarbeitete. Man sagt einem, da kann man mal eins hin, dann waren 1000, 2000 Tote lagen in den Becken drin dann. Da muss ja irgendwo eine Ursache haben. Und der Biologe sagt, mess die Sauerstoffwerte mal. Und dann kommt man irgendwann darauf, dass morgens um 4 Uhr nur noch Sauerstoffwerte im Wasser sind von 4 bis 5 Milligramm pro Liter. Und das ist diese Zehrung, wenn die Algen absterben, verbrauchen die unheimlich viel Sauerstoff. Und um 11, 12 Uhr hat man dann Sauerstoffwerte wieder von 14 bis 15 Milligramm im Gewässer drin. So, und gerade Salmoniden wie Lachse, wie Forellen und so was, die brauchen Sauerstoffwerte um 9 Milligramm pro Liter. So, und die ganze Zucht mussten wir einstellen. Das war Unsinn, in den kommenden Jahren überhaupt noch die Arten an diesen Becken aufzuziehen. Die Sterbensrate, die war zu hoch. Man kann da künstlich entgegenwirken, alles, aber das kann sich ein Verein wie unser einer nicht leisten. Das wird zu teuer. Man kann das mit künstlichem Sauerstoffeintrag machen und. So, aber das waren so Knackpunkte, wo man sieht, hier hat sich was verändert in den ganzen Jahren.
Also jetzt ist ja den Lachs wieder zurückzubringen, eins der großen Ziele, die auf dem Rhein, also als Hauptstrom und seinen Nebenflüssen ja eigentlich so vorangetrieben wird. Dadurch, dass so ein Weidefisch wie Nase eben die Biotopverbindung, also diese Gewässerökologie nicht mehr okay halten kann, ist ja im Grunde das Lachsprojekt dann auch wieder gefährdet. Und ich meine, man hat ja, wie ist denn überhaupt so eine Rückkehrerquote? Also dieser Wanderfisch Lachs wird halt irgendwo in den also quellennahen Gebieten zumindest ja, glaube ich, ausgesetzt oder da reproduziert er sich. Dann ziehen halt, ich sag mal, 1000 Fische los. Wie viele von den 1000 kommen denn überhaupt wieder zurück, um wieder zu laichen?
Also am Anfang, wie wir da eingestiegen haben, dann sagte Dr. Schneider, wir wären froh, wenn mal ein Promille zurückkäme.
Also einer von 1000.
Ja. Und wir hatten Jahre, wo wir an 10 Promille irgendwo mal dran kamen.
Okay.
So, und das war so bis 2006, 2007 und dann kam ein Abbruch wieder da rein.
Ja.
So, wir besetzen heute noch in der Nister über 100.000 Lachse. Wir haben das gestern Abend noch eingesetzt. Smalls, das sind die größeren dann schon, die schon abwandern. Aber auch jedes Jahr 80 bis 90 bis 100.000 kleine, die so 3-4 Zentimeter sind, die ein Jahr im Gewässer drin bleiben und wandern dann ab. Meine Befürchtung da irgendwo, was sich mittlerweile auch festgeschrieben ist, man kann doch nachlesen, wenn sonst nichts da ist, dann wird sich der Kormoran auch des Lachses bemächtigen. Es gibt eine Studie in NRW, man hat bei Booster auf 200 Lachse besendet, hat an dem ersten Schlafplatz der Lachse schon 20 Sender wiedergefunden. Und wenn man dann mal hochrechnet, die Schlafplätze bis in den Rhein, war meine Meinung, da kommen noch 5% an. Aber letztendlich, das sagt auch, sagen Experten, höchstens 1-2%, die noch im Rhein an der Nordsee ankommen. So, und das spiegelt sich auch in den letzten Jahren wieder. an Rückkehrer an der Sieg waren im letzten Jahr, ich glaube, 220. So, da hat man 120 von entnommen und abgestreift an der neuen Wildlachsstation unten. Die anderen hat man durchschwimmen lassen und gut, hier oben dann zu finden, ein Siegsystem, das ist wie ein Nadel im Heuhaufen. Wir hatten einen im November, ein abgeleichtes Weibchen von 90 Zentimeter. Menschen haben wir jetzt nicht gefunden dabei. Aber wie gesagt, ich hatte die Jahre 2001, 2002, dann hatten wir teilweise 14, 15 im Siegsystem, teilweise 1000 Rückkehrer. Mhm. Ein paar Jahre. Wir sind, ich bin nicht nur auf die Nister fokussiert, ich fahre schon viele Jahre mit an der A für die Befischungen. Mhm. Da muss man natürlich sagen, letztes Jahr hatten wir an der A sehr gute Naturvermehrung festgestellt. Hängt doch immer wieder vom Jahr ab. Mhm. Können die Lachse ziehen, können sie nicht ziehen. Aber die letzten zwei Jahre waren an für sich für den Lachszug nicht schlecht. Mhm. Letztes Jahr, gut, es ging so um 14 Tage. Man kann sagen, man hat sich viel über die Arten am Anfang bei der Wiedereinbürgerung beschäftigt. Man hat an der A erst mit Franzosen, dann mit Iren probiert und in dem jetzigen Rheinsystem hat man sich zumindest hier auf dieser Rheinseite mit den Dänischen, das sind die Urväter dann davon, die hatte man dann wieder etabliert. Das sind Gewässer, die auch der Nister und der Sieg ziemlich nahe kommen. Und die laichen fast exakt auf den 15. November. Das ist nicht wie die Forelle oder so was, die laichen später, aber da gibt auch frühe und späte Termine oder von der Art her auch.
Ja.
Und das gehört ja auch alles mit dabei. Diese Genetik, die geht bei vielen Arten verloren.
Ja.
Zum Beispiel die Nase oder die Esche, die laichen exakt bei zwischen 7 und 8 Grad Wassertemperatur.
Okay.
So, und genau in diese Phase sagen die Naturschützer, wir dürfen an der Nister bis 15. Februar dürfte geschossen werden, 15. August bis 15. November, laut Kormoranverordnung.
Mhm.
So, aber Mitte März geht irgendwann los, dann fangen die Fische an zu laichen. Dann kommen die, die noch da waren an den Kolken, kommen raus an ihre frühere Laichplätze.
Ja.
So, ich habe die letzten Jahre festgestellt, vor zwei Jahren, meins, ich denke, ich sehe nicht richtig, ich glaube 20 oder 22 Kormoran, ich führe darüber Buch.
Mhm.
Dann brauche ich nur herzugehen, brauche die Wassertemperatur zu messen. Dann weiß ich, weshalb die schon wieder da sind.
Also Bruttemperatur erreicht, Kormorane sind da.
Ja, ja. Lachsbesatz, vorher ja im März haben wir Smalls eingesetzt. Ich glaube, waren 18.000 oder 20.000. Ich kann Ihnen das Bild zeigen, den nächsten Morgen 35 Kormorane genau an der Besatzstelle. So, und wenn die dann, das ist 14 Kilometer vor der Nistermündung, jeden Tag da drüber hängen, dann bleibt von den 18.000 nicht viel übrig.
Also im Grunde züchtet ihr Kormoranfutter nach?
Subventioniertes Vogelfutter. Aber politisch, da haben sie vielleicht nicht ganz unrecht, das macht sich eher, wenn ich mit einem metergroßen Lachs da irgendwo im Bild stehe. Ich muss so sagen, ich habe 3 Umweltministerinnen jetzt in Rheinland-Pfalz gehabt. Die erste, ja, die hat Lachse besetzt, die zweite hat Lachse besetzt und wie gesagt, der dritten hatte ich gesagt, sie müsste Nasen besetzen.
Oh Mann, damit kommt man wahrscheinlich nicht ins Fernsehen. Mit der Nase schafft man es nur in den Jagdfunk.
Ja, ja, ganz genau.
Oh Mann, da kriege ich schon echt Schnappatmung, weil manchmal, ne, da geht mir meine Moderation hier flöten.
Ja, das ist, wenn man sich über die viele Jahre damit beschäftigt hat. Zum Beispiel jetzt auch mit den Muscheln. Und das sind so Erlebnisse, die vergisst man nicht. Vor 5 oder 6 Jahren kam ein Biologe, der wollte Jungmuscheln aus der Nister holen in der Ur. Die Ur war das Vorzeigewässer von der Gewässergüte her in Rheinland-Pfalz. Das ist der Grenzfluss zu Luxemburg.
Okay.
Und ich fragte den damals, wie sieht das aus, Kormoran und Fischbestand? Sagt er, spielt alles keine Rolle. Sag ich, ihr werdet euer blaues Wunder noch erleben. Sie können dann der Gewässergüte nachlesen, Gewässergüte 3 und schlechter.
Also jetzt, also ich erlebe es ja hier in Nordrhein-Westfalen gerade relativ hautnah. Also da wird ja im Moment jedes Gesetz, was irgendwie nur am Rande mit Natur zu tun hat, wird ja im Moment von links auf rechts gekrempelt oder in eine andere Richtung, wie auch immer, auf jeden Fall neu gebaut. Und das Thema Gewässerqualität wird medial halt auch sehr stark genutzt. Die Gewässerqualität wäre zu schlecht, die müsste sich verbessern. Und dann wird in die Kamera gelächelt und irgendwie nichts große mehr. Maßnahmen. Ja, also Maßnahmen, auf die ich jetzt gerade hinaus wollte. Was machen die denn konkret? Also ich, so Uferrandstreifen zum Beispiel, erinnere ich mich gerade dran. Und was bewirken diese Maßnahmen?
Die Uferrandstreifen, die sollen an für sich den Eintrag, der von außen kommt, über Dünger, über Phosphat, Nitrat, sollen die abpuffern. Mhm. Das soll Sinn und Zweck sein. Aber mittlerweile hier bei unserem Projekt, wo wir mitarbeiten, die Frau Dr. Winkelmann von der Uni Koblenz sagt, wenn ich das so weit puffern will, dann müsste ich Randstreifen von 300 Meter machen. Ja. So, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Sinnvoll wert, und das wäre auch wahrscheinlich ein Fingerzeig in die richtige Richtung, den Landwirten zu sagen, diese ganze Auen, die bewirtschaftet ihr noch, aber düngt nicht mehr da drin. Dann hätte man schon mal viel erreicht. Es gibt da ein klassisches Beispiel von der Wiesenten, Gewässern Oberfranken. Da war man auch der Meinung, der meiste Nährstoffeintrag kommt über die Landwirtschaft da rein. Wenn man fertig war, hat man gesehen, es waren nur 2%.
Ja.
Aber genau dieser Effekt, den sieht man da, wie auch an der Nister. Das ist jetzt wieder ein bisschen auf den Fisch zurückgeführt und auf den Makrozoobendus. Wir haben vor 4 Jahren bei der Masterarbeit auch an der Nister gemacht, auch 4 Wochen im Gewässer gestanden. Und zwar die heilige Art, die Mühlkoppe oder die Kroppe, wo viele heute noch von sagen, von den Naturschützern, wenn die im Gewässer ist, ist das das Nonplusultra, dann ist das Gewässer von der Güte her in Ordnung. So, wir haben teilweise an Stellen festgestellt, wo ein 40-fach erhöhter Kroppenbestand war. So, und diese Abfolge, und haben dann noch von diesen Kroppen Untersuchungen machen lassen, Max-Planck-Institut, und 80% von dem Mageninhalt von den Kroppen war Makrozoobendus, Eintagsfliegen, Köcherfliegenlarven und so weiter. So, in der Abfolge entstehen dann Schwämme im Gewässer.
Okay.
So, und diese Schwämme sind ziemlich jodhaltig, und interessanterweise gibt es nur eine Art, die diese Schwämme frisst, das ist der Köcherfliegenlarve. So, da kann man schon sehen, auf einem kurzen Abschnitt, was sich so im Gewässer verändert. Für mich ist das heute ein Beispiel. Ich habe vor 2 Jahren schon an der A gesagt, die Gewässergüte wird schlechter. Man hat mich ausgelacht. Mittlerweile kann man sehen, wo die Schwämme sind. Wir haben im Oktober da gefischt. Das ist, wahrscheinlich hat der Fettauer wieder diesmal recht. So ein paar Tage später ruft mich Landesumweltamt an, gab mir die inoffizielle Gewässergütekarte von Rheinland-Pfalz. Wofür brauchen wir noch Untersuchungen zu machen, sagen die. Das wissen sie ja eh.
Ja.
Also wenn man sich intensiv damit beschäftigt, sieht man, wie sich ein Gewässer verändert.
Ja, das meinte ich ja eben, ne? Mit irgendwie mal lokal, wo man die Finger und die Augen dran hat, dass man da halt auch die Kompetenz nutzt, weil man ja die Maßnahmen auch sofort ergreifen kann.
Ein sehr gutes Beispiel ist die Lenne. Die Gewässergüte hat sich noch wieder verschlechtert in der Lenne. Man hat jetzt wieder 3 Maßnahmen, ich glaube noch wieder lineare Durchgängigkeit, ein paar Wehrumbauten noch gemacht und wird auch im Endeffekt gar nichts bringen. Und jemand, der für die Gewässer, auch für die Lenne zuständig ist, der hat mir vor 2 Jahren die Untersuchung der Lenne untergeschoben. Ich soll die weitergeben an die Uni Koblenz, dass die das mal durchliest. Ich sage, da kann ich auch lesen, ich kann das Ergebnis auch so sagen. Und genau diese Kolmation, die tritt, oder da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das ist diese Verschlammung der Gewässer, das nennt man auch Kolmation. Das zieht sich auch quer durch die Lenne, zieht sich jetzt mittlerweile quer durch Deutschland. Es gibt auch eine Untersuchung von der Helme, das ist ein Gewässer in Thüringen, fließt irgendwo in die Elster rein dann. Mhm. Der hat das über 11 Jahre untersucht und beschreibt genau das mit diesem Zuwachs von den kleinen Fischbeständen, von dieser Grobbe und dem Wegfall der Großfischbestände. Dieses Räuberbeuteverhalten ist gestört. Und ein Satz ist für mich wichtig darin, eine zunehmende Verschlammung des Gewässers ist zu beobachten. Hm. Der BUND sagt vor 2 Jahren im Fernsehbericht, das größte Problem der Elbe ist die Kolmation. Aber der Hauptschuldige ist die Landwirtschaft. So, ich muss da mal ganz oben hingehen, sehen, was verändert sich am Gewässer.
Also ich muss ja hier nochmal einen Stab brechen für die Landwirte. Ja? Also seit vielen Jahrzehnten versorgen die diese Bevölkerung komplett und durchgängig mit Nahrungsmitteln. Hier muss niemand hungern in diesem Land. Das hatten wir noch nie. Und mit diesem Danke, finde ich, muss man jedes Gespräch erstmal beginnen, wenn man über Landwirtschaft redet.
Ja, auf jeden Fall.
So, und von da aus, von der Basis, finden sich sicherlich Punkte, an denen man Dinge mal besser machen kann. Es finden sich aber auch reichlich Punkte, die man schlechter machen kann.
Man hat wahrscheinlich zu wenig daraus gelernt. Problem ist Gülle, kann man nicht wegdiskutieren.
Ja.
Und weshalb hat Nordrhein-Westfalen schon vor Jahren die Konsequenzen gezogen, diese Gülletransporte einzustellen? Rheinland-Pfalz darf noch gemacht werden, ab 2017 oder 2018, wenn wir da einstellen. Hm. Die Folie davon, dass unten am Rhein bei Bad Breisig die Schiffe landen und die Gülle wird umgepumpt, wird dann wieder in Silos umgepackt und kommt dann ab 15. Februar auf die Flächen.
Echt, in einem so großen Stil wird das mittlerweile gemacht?
Ja.
Also ich habe auch schon mal einen niederländischen LKW mit Gülle an einem größeren Ackerschlag gesehen, ja. Der dann also wird ja mittlerweile reingedrillt in die Erde,
um auf
die Geruchsbelästigung.
Die Geruchsbelästigung. Aber Nitrat und Phosphat, das läuft genauso da rein.
Ja. Ja.
Und gut, ich sage heute, wir müssen das maschinell machen. Sollte man nicht die wieder fördern, die auf Festmist früher so was gemacht haben? Ein sehr gutes Beispiel ist für mich der Laacher See. Der Laacher See war vor 15 Jahren Gewässergüte 4. Mhm. Ganz schlecht. Man hat damals gesagt, die Landwirtschaft, die macht alles kaputt. Dem Landwirt, die haben in den Jahren jetzt umgestellt auf Festmist. Aber das war nicht der alleinige Faktor für die Gewässergüte. Mhm. Es waren Schlafplätze um 2000 am Laacher See und noch früher von 80, 100, 120 Kormoranen. Die haben den Laacher See leer gefressen. Hm. Und die paar dann an der Zeit die Fischerei oder die Fischerei im See aufgegeben. Und mittlerweile hat sich jemand wieder die Mühe gemacht, züchtet wieder selber Fische da und bringt die wieder in den ganzen See wieder fischereimäßig auf den Stand, wie er früher war. Und schon ist die Gewässergüte wieder in Ordnung. Wären noch fast Köpfe gerollt damals, politischerseits, und noch die Wahrheit sagten.
Also die Gegenargumente, die kann ich mir jetzt schon wieder leiblich vorstellen. Das ist ja nur, ihr seid ja Kormoranhasser und irgendwie böse. Das ist halt immer Quatsch. Das ist halt einfach nur, wenn man sich weigert, in die Zusammenhänge reinzugucken.
Da ist der Knackpunkt.
Ja, also mir klingelt ja auch noch, also meine letzte Aufnahme über Tadschikistan, ne? Da braucht man viel Schalenwild, damit das Großraubwild genug zu futtern hat. Mhm. Und hier braucht man das Großraubwild, damit die überhöhten Schalenwildbestände reduziert werden.
Ja, ja.
Ja, und wenn man dann mal zu Ende denkt, wenn die Schalenwildbestände denn reduziert sind, was passiert denn dann als nächstes?
Wer ruft dann?
Ja, also das ist so immer so mit dem Hammer vor die große Wand geklopft, anstatt einfach mal die Sensibilität aufzubringen, an welchen Schräubchen drehe ich um es halt in eine Zielvorstellung zu drehen, die ich aber vorher auch mal kommuniziere. Wie möchte ich, dass die Welt aussieht?
Ja.
Und ich glaube ja, wir haben halt die Verantwortung, jede Art zumindest in einem reproduktionsfähigen Restbestand zu erhalten. Mindestens das.
Das wäre aus der Genetik schon mal der richtige Weg.
Ja, und dann, aber ich sag mal, diese Idee, also mein Lieblingswort heißt Sekundärwildnis. Mhm. Also die pure Idee, ich muss mich nur konsequent genug heraushalten aus dem ganzen Dingen, die ich als Mensch ja gestaltet habe, dann wird schon alles wieder gut werden. Das ist eine derartige blondierte Milchmädchenrechnung.
Den Zahn habe ich mittlerweile so manch einen gezogen.
Da kann man einen großen Haufen von machen, von den Zähnen, oder?
Ja. Das regelt sich von alles selbst, von selbst in der Natur. Mag hier und da stimmen, aber ich habe neulich mal zu einem gesagt, ehemaliger Landesvorsitzender vom BUND, am besten wäre, man würde zum Beispiel den Westerwald ganz umsiedeln, Sibirien oder Tschernobyl in die Richtung, dann könnte sich hier die ganze Natur wieder frei entwickeln. Seit der Zeit sind wir keine Freunde mehr. Aber der war auch auf der Sitzung dabei, als die Frau Dr. Winkelmann einen Vortrag hielt, hier über Fließgewässerökologie. Und der war auch der Meinung, er hat mir selbst gesagt, vor 3 Jahren, jetzt sind tatsächlich keine Fische mehr in der Nister drin. Ich bin den ganzen Tag in der Nister spazieren gegangen, sind ja keine mehr da. Nur die Folgen, die will ich nicht wahrhaben. Und dann sagt die Frau Dr. Winkelmann, wenn Sie das verantworten können, dass vielleicht in 30, 40 Jahren nur noch 2 Fischarten hier im Gewässer drin schwimmen, total verschlammte Gewässer vorhanden sind, und Sie mit Ihren Enkelkindern dann nach Köln in den Zoo fahren müssen, um ein paar Fische zu sehen, ein paar heimische Fischarten, dann müssen Sie so weitermachen. Der Stachel, der hat dann gesessen.
Ja, aber sag mal, nur weil man sich Naturschutz nennt, heißt das ja noch lange nicht, dass man Gott gegeben alles richtig macht.
Naturschutz ist beobachten.
Ja. Ja, und manchmal aber auch beherztes Eingreifen.
Ja. Und für mich stellt sich immer wieder die Frage, haben unsere Vorfahren alles falsch gemacht?
Ja, nun, sie sind halt sicherlich auch, die haben nicht großartig drüber nachgedacht, über viele Dinge, haben halt manches natürlich sehr richtig gemacht und
auch vieles falsch gemacht.
Vieles falsch
gemacht. Das ist, wenn man das liest, hier der Max von Bonne, ich hatte das am Anfang schon mal angesprochen, der hat 1870 hier für ganz Deutschland die Fischbestandserhebung gemacht. Da ist fast jedes Gewässer drin. Und wenn man da drin liest, was die Hauptfeinde damals waren, Fischotter hat man total weggefangen, weggeschossen und Reiher und der nennt dann noch so 2 oder 3 Arten dabei. Taucht aber nirgendwo der Kormoran auf. Interessanterweise.
Ja.
So, und dann noch die Gewässer beschreibt, was der Mensch da wo die Fabriken waren, wo man Stauanlagen gebaut hat, was man alles in Gewässer eingelassen hat. Und da die Gewässer damals überhaupt noch funktionieren konnten, muss man sich fragen.
Ja.
Es gibt dann interessante Untersuchungen von der Sieg von 1913. Da waren damals schon die Hüttenwerke in Siegen, die Walzwerke in Wissen da unten. Und der schreibt dann da drin, dass sich die unterhalb vom Walzwerken wissen, viele, die da arbeiteten, 2 oder 3 Mal der Woche die Familie noch vom Fisch ernähren mussten. Die Leute hatten aber nicht die Courage zu sagen, hier, ihr dürft da oben nicht die blaue Brühe einleiten. So, aber dann in der Folie schreibt er, nach 20 Kilometer war die Gewässergüte wieder in Ordnung.
Ja.
Weil genug Artenvielfalt da war noch.
In ja, dann kompensiert das.
Ja. Ne? Und wenn ich das heute sehe, zum Beispiel hier Sieg in dem Bereich, ich war auf einem Vortrag von einem, der hat die Fischbestandserhebungen gemacht in der Sieg 2006 und 2013, wo von 2006 bis 2013 zum Beispiel der Barbenbestand noch wieder um die Hälfte abgesackt ist. Nasen bestand so gut wie gar nichts mehr. Wo früher 10.000 zum Leichen hinkamen, waren vorher noch 150 bis 200. Der ist dann noch stolz darauf, 3.600 Fische an einer Stelle gefangen zu haben, aber davon 1.800 Elritzen.
Eieiei. Also es irgendwie es saugt mir die Energie aus den Knochen, merke ich gerade. Also was man ja eigentlich will, um vielleicht so mal den Bogen wieder nach vorne zu schlagen. Du bist ja als Kind irgendwie einfach da durchgestiefelt und hast halt Fische da rausgegriffen und mit den Maßnahmen, die du als Kind zur Verfügung hattest, dich einfach schwerelos bewerkt, ohne Angst irgendwas kaputt zu machen. Und das ist doch eigentlich das, was man möchte, wenn man da draußen unterwegs ist. Ne? Keine Angst haben, sich zu bewegen und auch mal was nehmen dürfen. Das will man doch.
Das auf jeden Fall.
Ja, und wenn wir dahin wieder irgendwie ein Stück weit zurückkommen dürfen, um das, ich sag mal, unseren Kindern auch wieder ein Stück weit ermöglichen zu können, das wäre doch ein Traum, oder?
Meine Töchter, die waren noch so 8, 9, dann kamen die auch heim abends mit dem ersten Aal.
Ja.
Die haben dann noch genauso gelernt. Und die jüngste Tochter, die fährt doch jedes Jahr bei den Lachsbefischungen mit, da ist ein gutes Omen, wenn die dabei ist. Da fängt man zumindest ein. Ja. Die macht immer den Beifänger. Aber die wissen noch, wie es früher war.
Okay.
Mhm. Was mir heute natürlich, was ein Glücksfall für uns hier in der Nister war. Vor 3 Jahren war in einem Fachblatt ein Bericht von dieser Frau Dr. Winkelmann aus Dresden an den Gewässer untersucht, und zwar mit dem Namen Bioeffekt. Wie wirkt sich, oder Biomanipulation, wie wirkt sich das wieder auf das Gewässer aus? Ein schlimmes Wort, aber das heißt nicht mehr oder wenig, wieder die Fischbestände wieder in die Gewässer reinzubekommen, wie sie früher waren. Was verändert sich dann? Das hat man bei Dresden gemacht, hatten natürlich nicht damit gerechnet, dass viele Schwarzangler da waren, die haben ganze Fische wieder weggefangen. Ja. So, und vor 3 Jahren habe ich zu dem Dr. Schneider gesagt, die Frau müssen wir unbedingt mal kennenlernen. Haben die dann eine E-Mail an ihr geschrieben und hat ein Vierteljahr gedauert, dann hat sie sich gemeldet, war aber auch nicht da. So, und dann kam sie mal an den Nister. Das ist ja ein tolles Gewässer und das ist echt, hier kann man noch viel was machen. Wenn Gewässer eventuell an dem noch, auch mit dem Hintergrund Perlmuscheln und Bachmuschelnbestände noch.
Ja.
Und damals beim BMBF, Bundesministerium Bildung und Forschung, einen Antrag gestellt für Untersuchungen, wurde dann aber abgelehnt, das Ganze, weil da irgendwo auch dieses K auftauchte.
Ach, das Schwarze K für Kormoran.
Das Schwarze K für Kormoran. So, und dasselbe haben wir dann beim Bundesamt für Naturschutz nochmal probiert, bekam wieder abgelehnt. Und habe dann vor 2 Jahren, im Februar, ich denke, das können wir nicht so ruhen lassen, das Ganze, ja, sonntags nochmal geblättert und kam dann auf die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Habe ich das geschrieben, kann sein, dass die sowas fördern. Und dem Montagabend schrieb es zurück, wir können einen Förderantrag stellen.
Ja, schön.
Und wir machen jetzt ein Projekt hier an der Nister, was sich über 3 Jahre hinzieht, wo wir genau diese Untersuchungen machen, Kolmation, Fischbestand, wie wirkt sich das aus? So, nach einem Jahr können wir tatsächlich schon sagen, wo der Fischbestand noch da ist oder die Nasenbestände aus denen, die ich geschützt habe, haben wir bis in 12 bis 15 Zentimeter Tiefe wesentlich bessere Sauerstoffwerte wie in den Bereichen ohne Fisch. Mhm. Das ist natürlich eine unheimliche aufwendige Sache. Die kommen alle 14 Tage, waschen die Steine ab, waschen die Algen ab, bestimmen die Arten und messen im Interstitial in diesem Kiesbett die Sauerstoffwerte in verschiedenen Tiefen, vergleichen das mit Temperaturen, sehen die Entwicklung der Fischeier. Und das erste Jahr war hart, das zweite wird noch härter, schätze ich mal, aber die Arbeit wird sich lohnen. So sehe ich es. Und man schaut jetzt an für sich, was die Fachwelt angeht, an für sich auf dieses Projekt in Deutschland. Die einen mit dem lachenden Auge und die anderen wahrscheinlich mit dem weinenden Auge.
da hat sich ja jetzt ganz schön Wissen angesammelt, so rund um dich und die Argenister. Mit Freuden habe ich endlich auch mal eine schöne Webseite gesehen. Also ist ja, man guckt auf diese Webseite der Argenister und denkt, das ist mal eine Webseite. Also
echt?
So, ja, ehrlich. Also viel so in dieser Welt der Gummistiefelträger, die sind ja pottenhässlich und von vor 20 Jahren. Ne? Und das ist echt mal eine schöne, also dazu echt mal ausdrücklich Glückwunsch. Und
da wird sich unser Frau Wagner aber freuen.
Ehrlich, muss ich wirklich mal anerkennen und Schulterklopfer verteilen. Dieses Wissen in andere Gebiete verteilen und abgreifen, bist du da auch noch engagiert?
Ich versuche zu wenigstens.
Ja. Also als Rentner hat man ja keine Zeit mehr wahrscheinlich.
Nein, sowas, Rentner, ne? Kommt ja vom Rennen. Das habe ich mittlerweile festgestellt.
Ja.
Ich tue an für sich gerne mein Wissen weitergeben, weil das doch überwiegend auf sehr ein positives Echo stößt, das muss ich schon sagen.
Ja.
Und mich freut das immer, wenn zum Beispiel Studenten da sind oder so was, und ich erzähle denen das, dann sind die erst mit ungläubigen Augen, dass nicht Wissenschaftler so viel weiß. Aber letztendlich sagen die, Mann, oh Mann.
Ja, die hätten dich mal am Seitenschneider erleben sollen, ne?
Ja.
Ja. Ja, also das ist ja aber eigentlich auch das, was die Welt halt nach vorne bringt, wenn man sein Wissen irgendwie an die nächsten Generationen transportiert bekommt und ja auch in der Breite immer auch wieder der Überprüfung stellt. Also schlauer werden ist ja keine Schande.
Nee, das ist richtig. Und was ich bei der ganzen Geschichte gelernt habe, man muss bei der Wahrheit bleiben.
Ja.
Alles, was man sagt, muss belegbar sein.
Ja.
So, und dann kommt er doch glaubhaft rüber.
Ja.
Ja. Du weißt ja, da waren Leute aus dem Ministerium bei den Vortrag gehalten über Fließgewässerökologie, so eine halbe Stunde. Da wird man erst mit großen Augen angesehen.
Hm.
Und dann sagt man, genau das is it.
Ja, 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 genau. Ne? Fällt dir noch was ein, was wir unbedingt noch sagen müssen?
Ja, so der Kolmation vielleicht noch,
ja.
Da das nicht nur dieses reine Nister-Problem ist. Aktuell zum Beispiel, ich hatte jetzt ein Gespräch vor 3 Jahren schon mal ein Wissenschaftler von der Uni Essen da und die viel in Richtung Wasserrahmenrichtlinie untersucht haben, auch gerade die Uni Essen, und der sagt, na, ich mache da dann immer anders da. Ich werde dann angerufen, können Sie mir mal sagen? Ich kann nicht sagen, wenn, dann kommt jemand hier vor Ort, der sieht sich das an, ich erkläre das 2-3 Stunden,
ja.
Und dann können wir reden.
Ja.
So, und dann sagt er nur 2 Stunden und sagt, genau, da liegt der Hase im Pfeffer. Nur, wer hängt der Katze die Schelle an? Das ist das Problem dabei. Ich hatte vor 14 Tagen, 3 Wochen ein Gespräch mit einem Wissenschaftler von der Uni TU München.
Also die kommen dann aber auch?
Die kommen.
Die kommen und die gucken und ziehen sich die Warthose an und dann geht's los.
Ganz genau.
Ja, okay.
Und dann kam mir, das ist zwischen den Jahren, schickte mir das ein Wissenschaftler eine Untersuchung von der Günz, leider nur auf Englisch, bei Günzburg, da unten im Gewässer. Und ich kann ich wenig mit anfangen, hat mir nicht bei der Telekom das Englisch.
Ja.
So, mich interessiert an für sich nur das Ergebnis davon. Und dann schrieb er zurück, dass das Ganze nichts gebracht hat, die ganzen Renaturierungsmaßnahmen.
Ja.
Und ich sollte aber den Sachbearbeiter dann im 9. Jahr mal anrufen. Ich habe den noch angerufen. Ich sagte, wie sah das aus? Prädation, ich hatte um Pilze 100 oder 10 Kilometer einen Schlafplatz von über 100 Kormoran. Ja, das sollte nicht Ziel unserer Untersuchung sein.
Ah, eine Scheuklappe.
Korrekt. Wie wir fertig waren, sagte er aber, Herr Fettauer, wir reden in Bayern schon nicht mehr über den Kormoran. Weil der Kormoran übrig lässt, macht der Gänseserie noch kaputt.
Ach Gott, ja.
So, und mittlerweile, ich hatte vorwochen Gespräch, wo ich doch nicht von erwartet hätte, auf einmal heißt es die Eder in Hessen.
Ja.
Kolmationenprobleme. viele Gewässer tauchen jetzt auf einmal auf, wo man diese Probleme sieht. An der Donau, an der Lahn zum Beispiel. Mhm. Und dann kann man ja nicht mehr sagen, die Welt ist in Ordnung an unseren Gewässern.
Ja. Ja, können tut man schon, aber auch nur, wenn man im Elfenbeinturm sitzt. Ne?
Ja, da muss man raus.
Ja, die Welt dreht sich zwischen den Türmchen.
Ja, ja. Ich war, ich hatte ja eben schon mal angesprochen, auf den Naturschutztagen am Rhein. Die Vorsitzende von der ISKR, die hielt dann auch einen Vortrag und ich sagte dann zu ihr, Sie kennen doch die Problematik. Sagt sie, ich kann doch hier nicht sagen, der ist schuld daran. Dann versucht sie doch an ihrem Vortrag so ein bisschen da rein, da gibt es so einen großen schwarzen Vogel, dann rief der große BUND-Vorsitzende, man nennt ihn auch Kormoran. Sie können uns doch nicht erzählen, dass der Kormoran Lachs frisst. Der frisst keinen großen Lachs, aber der frisst die kleinen.
Ja, ja. Ja, ja. Also Gerhard Polt hat ja den Kormoran auch mal in einem Stück. Also den Diskurs darüber. Ja. Also er hat es ja zumindest relativ weit in die Öffentlichkeit geschafft. Also dieser Diskurs, was aber der Güte der Argumente nicht dienlich war, ne? Nicht dienlich war. Und also ich hoffe einfach mal, dass dieser Beitrag hier dazu eine ganz gute Grundlage bietet. Wenn man jetzt mal wieder so einen Zettel mit der Kormoranverordnung in der Hand hält, dass man mit seinem Fischer oder wer auch immer die Gewässer betreut, halt einfach eine gute Qualität mal da reinbekommt.
Man kann, was zu dem ganz großen Eklat geführt hat bei den Naturschutzverbänden, das war damals in Anklam, glaube ich, wo man 7000 Kormorane da ein Nester geschossen hat. Und das war für NABU und so was ein Auslöser zu sagen, hier ist Schluss, aus, Ende. Wir kämpfen jetzt so für den Erhalt vom Kormoran und alles. Und wenn man jetzt rein jachtlich betrachtet, das Ganze, hat der Kormoran immer noch den Vorteil, er kann fliegen. So einen Kormoran im Flug zu erwischen, ist so gut wie unmöglich.
Ja, gibt Schützen.
Gibt Schützen, aber man weiß nie, wo sie landen. Ja. Das ist nicht wie an einem See, an einem Fließgewässer. Am See weiß man ungefähr, hier haben die ihre Schlafplätze oder so, was, da kann ich was erreichen. Das haben wir damals auch bei dieser letalen Vergrämung an den Schlafplätzen direkt an der Sieg, wurden die dann auch geschossen. Nur da ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das Ganze, das kann man nicht anders sagen.
Ja, man bringt zumindest die Population in Bewegung. Ne?
Ja.
Also das passiert auf jeden Fall und die suchen sich dann halt andere Schlafplätze und damit verbunden vielleicht auch andere Nahrungsgründe. Also es ist so ein sicherlich auch muss man ein bisschen anpassen.
Ich hatte jetzt ein interessantes Gespräch mit einer 89-jährigen Dame, die kannte ich auch noch nicht vorher. Wir waren auf Besuch in Wetzlar und sagt sie, was arbeiten Sie so? Ja, sag ich, aus dem Berufsleben raus, aber befasse mich sehr viel mit Gewässern, habe ihr das Ganze erklärt. Und dann rief sie den nächsten Tag nochmal an bei uns zu Hause und sagt, Herr Vettauer, machen Sie so weiter. Ich war vor 10 Jahren noch in meiner alten Heimat, Kurisches Haff da oben, habe das alles gesehen. Wie kann der Mensch nur so sein, die ganze Natur zerstören lässt da oben? Alles zerstört wird von diesen Kormoran-Schlafplätzen, alles. Und sie sagt, mein Bruder war NABU-Vorsitzender in Niedersachsen. Und der hatte Mitgliedschaft abgegeben mittlerweile. Er kann sich das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, was heute da abgeht in dieser Richtung.
Das hört man ab und zu mal.
Ja, und das von einer, das berührt einen schon, wenn eine Frau von 89 Jahren zu einem sagt.
Ja, das glaube ich. Ja, die haben viel gekämpft, ne? Ja. Und die versuchen natürlich auch, den folgenden Generationen eine bessere Welt zu hinterlassen, oder?
Das ist unsere Aufgabe. Ja. Da sehe ich meine Aufgabe drin auch.
Da haben wir einen mit Herzblut. Ja, das merkt man dir auch an. Also es ist auch echt ganz schön. Also für mich ja auch immer bewegend, Menschen wie dich hier hinters Mikro geklemmt zu kriegen.
Freut mich.
Nee, ehrlich. Das ist ganz gut und man, ich sag mal, das gibt auch eine Perspektive auf das Zusammenwirken da draußen, was, ich sag mal, einerseits natürlich für die Bevölkerung was ganz Interessantes ist, und das habe ich halt auch zunehmend Hörer aus Bevölkerungsschichten, die jetzt mit Jagd und Natur so gar nichts an der Mütze haben, und die stoßen dann auf solche Dinge und staunen dann auch oft, ne, welche Komplexität [S2] Ja. [S1] Da drin ist und mit welchen Mitteln man da so mit umgeht. Und das Interessante ist ja auch, je weniger man sich damit beschäftigt, umso intensiver greift man ein. Ne?
Genau, das ist das.
Und das ist auch das Komische. Wir, die mit der Waffe offensichtlich sehr spektakulär und massiv eingreifen, machen meistens am wenigsten kaputt. Ja. Oder sogar im Gegenteil, wenn wir es gezielt tun. Ne?
Ja.
Ja, so lasst uns alle weiter miteinander reden. Ich versuche das hier ja immer ein bisschen vorzuleben.
Glaube ich dir, aber du machst das auch mit Herzblut. Wir haben uns ja auch heute zum ersten Mal kennengelernt hier, und für mich ist das doch immer schwer, wem sitzt man gegenüber, welche Meinung hat der und wo tritt man ein Fettnäpfchen oder tritt dann keins. Aber wie ich das eben schon mal sagte, wenn man bei der Wahrheit bleibt, dann kann man nicht in viele Fettnäpfchen treten.
Nein.
Dann muss man die Wahrheit schon realisieren.
Also wenn ich mich selber beobachte, wie ich so durch die Gegend gehe, dann muss ich wirklich gestehen, meistens habe ich erst eine Meinung und suche mir dann die Belege dafür. Und wenn ich andere beobachte, tun die das genauso. Das ist eine Schwäche, die haben wir Menschen irgendwie einfach. Aber dann muss man sich auch ein bisschen disziplinieren können und dann auch mal in Frage stellen dürfen, um es nachzurücken. Es just tweet sich halt immer weiter. Und ich meine, auch eine Wissenschaft kann ja nur Dinge neu entdecken, die schon da waren.
Ja.
Also daraus wird ja schon deutlich, wie dumm und wie klein man eigentlich ist. Also jetzt im besseren Sinne gemeint. Weil hinter der Erkenntnis steckt ja immer noch eine neue Erkenntnis.
Ja.
Und die muss man zulassen können, ne? Eigentlich bin ich gar nicht für die Schlussworte zuständig. Die lasse ich immer mal.
Ich habe an dem einen Vortrag, sagen wir immer zum Schluss, packen wir es an.
Ja.
Ich muss sagen, wir haben es angepackt. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber die Resonanz für unsere Arbeit, die wird größer. Mhm. Und das beflügelt mich, wenn ich auch 64 bin, die nächsten Jahre so, dass man hoffentlich gesund bleibt und noch viel erreichen kann für unsere Gewässer und für die Natur. Gerade in dem Alter, früher habe ich die Natur nicht so erlebt wie heute. Wenn man älter wird, erlebt man das Ganze intensiver. Man sieht mehr, man achtet mehr darauf und macht sich mehr Gedanken. Mhm. Und das muss auch mehr in die Bevölkerung rein.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Manfred Vetthauer. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Diese Unterwassersendung war mal was ganz anderes. Vielen Dank auch. Ich habe gerade gestern noch, klingelte mal wieder der Paketbriefträger und ich bekam eine anonyme Büchersendung. Also wer immer mir das geschickt hat, vielen Dank dafür. Das ist sicher ganz spannend. Die letzten ihrer Art von Douglas Adams, der ja auch den Per Anhalter durch die Galaxis gemacht hat, also das Thema mit den Arten mal, ich denke, auf eine sehr unterhaltsame Art aufgegriffen. Einiges an Kommentaren ist passiert, auch dafür vielen Dank. Also der Diskurs, der freut mich auch immer, wenn Reaktionen kommen, in welcher Art auch immer sie erfolgen. Solange sie mit Sachverstand und mit Herzblut kommen, finde ich das echt super, und das ist so passiert. Freuen tue ich mich auch immer wieder, wenn ihr nochmal ganz genau die Seite Unterstützung lest, weil wenn ihr mir nicht das Benzin im Tank finanziert, dann kann ich irgendwie nicht so gut aufnehmen. Und wenn jeder nur ein bisschen gibt und wenn es nur 1 Euro ist und am besten jeden Monat, dann komme ich halt in die glückliche Situation, halt zunehmend da auch Zeit drauf werfen zu können und euch mit hoffentlich weiterhin guter Qualität zu versorgen. In diesem Sinne, ich brauche euch und ihr mich hoffentlich auch. Tschüss, vielen Dank.